Wir waren in Monaco und der Alpine lief nicht richtig. Dann sagt der von der, wo das macht, mit dem Laptop Elektronik überprüft, du, wir müssen auf der Autobahn. Dann sind wir am LKW die Kennzeichen abgeschraubt, ans Rennauto dran und sind durch Monaco gefahren, Richtung Menton. Und dann haben wir das gemacht, was wir machen mussten. Versucht, Auto einzustellen, Elektronik herzustellen, bum, 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 rauf, runter, bis er lief. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Das kannst du dir ja nicht vorstellen, dass du mit dem Rennauto durch Monaco fahrst am Abend und auf der Autobahn gehst. Das kann man sich alles nicht so richtig vorstellen. Oder in Italien, Sizilien waren wir, gab es einen Bergrenner. Achtung, hier trainieren Rennfahrer. Sind die Sizilianer da unten? Das ist halt so. Bei Italien muss man das akzeptieren. Schilder aufgestellt und die Einheimischen sind mit ihren Rennautos die ganze Woche vorher den Berg hochgefahren. Das wäre bei uns ein bisschen Gefängnis.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Ahn, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Meinem Gast heute ist etwas gelungen, was nicht jedem vergönnt ist, nämlich ein Rekord für die Ewigkeit. Bergrennen haben ja nicht nur hierzulande eine große Tradition und eines der Highlights im deutschen Bergrennkalender war immer das ADAC Schau-ins-Land-Rennen in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Und das nicht ohne Grund, denn es war die längste und kurvenreichste Bergrennstrecke Deutschlands und mein Gast Mario Ketterer ist mit 4:59,20 der ewige Rekordhalter auf der alten Strecke zumindest, die so schon lange nicht mehr gefahren wird. Vielleicht hat es ihm geholfen, dass er aus Freiburg kommt. Er wird es jetzt erzählen, denn in seiner Heimatstadt im Breisgau habe ich ihn besucht. Hier ist er für euch, Mario Ketterer.
43 Jahre aktiv Motorsport, beginnend 1969 und dann ging das bis 2011, 2012. Endete an im Prinzip Nürburgring, Nordschleife, die Langstreckenrenne, die ich 11 Jahre lang gefahren bin, jedes Jahr 10 Rennen plus 24 Stunden. Das war spannend, mit allen möglichen Autos. Ja. Das war sowieso immer meins, ich bin alles Mögliche gefahren, wirklich alles, außer Formel 1. Und die Gruppe C und der Sportwagen waren natürlich meine Lieblingsautos schon irgendwo, weil erstens bin ich mit dem Sportwagen deutscher Meister geworden und Europa-Bergmeisterschaft gefahren mit dem Mammut-Auto, was auch nicht ganz so einfach war, aber war spannend und es gab, ja, ich liebe im Prinzip alle geile Autos, das ist meins.
Reden wir über so ein paar Highlights. Also ich meine, du bist ja immer der Bergkönig genannt, aber ich glaube, dich darauf zu reduzieren, ist ein bisschen kurz gesprungen. Aber fangen wir doch mal mit dem ersten Rennen an, was ja vielleicht nicht gleich so eine glorreiche Karriere prophezeit hat. Weil das war mit 19 Jahren und das hat auf dem Dach geendet.
Ja, ich habe von den Eltern ein Fiat 850 Coupé bekommen. Ja. Und das war natürlich dann ein bisschen gerichtet. Das Gerichte war damals Entfernen der Stoßstangen, Lackieren der Felgen und ein bisschen am Motor was gemacht und so. Und dann hatte ich einen Freund, der Peter Merkel, der hat mir das Auto ein bisschen getunt. Mhm. Also von 47 PS waren wir dann vielleicht bei 62 oder so. Okay. Mit anderer Vergaser. Und diese Spielerei, die halt damals möglich war, erstens vom Geld und auch von den Möglichkeiten. Und dann haben sie bei mir im Motorsport gesagt, fahr doch mal das Bergrennen, Schauinsland. Ja, das habe ich dann gemacht. Dann sind wir an den Schauinsland. Erster Lauf, das vergesse ich nie. Dann stehe ich oben und war nach dem Training Dritter. Und dann dachte ich, so schlecht ist das ja nicht. Und die erzählen halt alle, wo sie überall vollfahren. Und es wird ja nirgends mehr gelogen wie im Motorsport. Wenn du einen fragst, wie fährst du die Kurve? Ja, sie fahren alle voll. Nur es stimmt halt nicht. Und der Mario ist dann hochgefahren und in der letzten Kurve vorm Ziel war ich zu schnell, bin an den Bordstein, dann hat es mich zweimal überschlagen, stand nach unten mit der Schnauze und dann war das Auto kaputt. Es war das Dach unten und das Witzige, wir hatten ja damals, gab es keinen Gurt, es gab keine Sicherheitsvorkehrungen, kein Bügel, gar nichts, es einfach Jeans, ein kleiner Helm hatte ich damals und das war alles. Das Auto war aber Schrott und dann komme ich heim. Da fragt die Mutter, das war so herrlich, kann man das noch reparieren? Und sagt, ja, ist alles okay, das kriegen wir wieder hin. Aber es war alles kaputt, außer Motor. Den Motor haben wir dann umgebaut in ein 850er Fiat Spezial. Warum? Der war ein bisschen leichter wie das Coupé, da ging es schon los damals. Und auch wieder mein Freund Peter hat das Auto aufgebaut, so kann man das sagen. Also Fronthaube, Frontschnauze war auch dort kaputt, die haben wir alle wieder neu geschweißt. Und dann beging meine Karriere. Mit dem habe ich mir die Lizenz erfahren. Mit dem bin ich Bergrennen gefahren, Slalom, Rundstrecke. Und so fing alles an. Und jedes Jahr hat sich dann gesteigert.
Also deine Eltern, deutlich daraus, dass deine Mutter nur gefragt hat, ob man es reparieren kann, die haben das gefördert oder die fanden das okay, oder?
Die haben mich am Anfang natürlich unterstützt, nicht jetzt mit viel Geld, aber sondern mit Freizeit. Ich habe bei meinen Eltern an der Tankstelle, wir hatten eine Tankstelle, okay, meine Eltern, und Autoverkauf, Gebrauchtwagenhandel etc. Und da bin ich natürlich zwischen den Autos aufgewachsen, so her kommt auch der Bacillus. Und die Eltern haben mich unterstützt mit Zeit. Und das, somit konnte ich dann auch immer unterwegs sein und nebenher das bisschen, habe ich natürlich geschafft, habe die Lehre gemacht und so weiter und so weiter. Und so hat alles begonnen.
Okay, so und wie ging es dann weiter?
Habe ich einen Opel-Händler kennengelernt und habe mir die nächste Stufe nach dem Fiat war ein L50er Rallye Kadett. Und dann habe ich dort als Volontär gearbeitet, bei dem habe Opel verkauft und habe mich um die Rennerei gekümmert. Es war dann immer schon sehr gezielt alles vorbereitet. Es war ein Top-Auto, aber halt 60 PS, 1150 Kubik. Da lernst du natürlich Vollgasfahrer, weil du musst immer Gas geben, sonst kommst du nicht vorwärts. Und ich bin aus finanziellen Gründen, ist mir dort mehr Bergrennen gefahren. Da war ein Satzreife nur nötig und nicht jedes Rennen ein neuer Satz. Und das war dann cool. Da hatte ich eine ganz peinliche Nummer, die muss ich jetzt erzählen. Da war ein Rundstreckenrennen bei uns vor den Toren Freiburgs im Bremgarten Flugplatz. Und das Training lief hervorragend und ich hatte zum ersten Mal gebrauchte Slicks. Und das war mein Verhängnis. Weil normalerweise bin ich Gürtelreife gefahren und da war das Auto halt, wie es war. Und es ist die Einführungsrunde und der Einführungswagen, der fuhr sehr schnell und ich wollte da dranbleiben, warum auch immer, wäre ja nicht nötig gewesen, weil es kommt in die Startaufstellung und in der Fahrerlagerkurve stellt es mir das Auto auf, weil das Fahrwerk nicht ganz kompatibel war mit den tollen Reifen, die dann verrückt kurbeln. Und dann ist mir überschlagen. In der Fahrerlagerkurve, Einführungsrunde. Das war natürlich so eine peinliche Nummer. Wenn da sowas passiert und das noch vor einheimischem Publikum, war cool. Aber das hätte Mario auch nicht umgeworfen. Es ist trotzdem weitergegangen. Haben wir wieder repariert und dann ging es weiter. Und dann kam eine erfolgreiche Saison 72 mit dem Ascona. Ein 1600er Ascona, auch von der Firma Summ in Mülheim. Der Gerd hat mir das Auto damals vorbereitet. Und das war hervorragend. Ich fuhr dort schon mit dem Hänger, ohne Zulassung. Wir kamen mit dem Wagenpass zum Rennen, wenn sie immer alle schon geschaut. Also lange Rede, kurzer Sinn, es waren 25 Rennen und die habe ich alle gewonnen. Und war teilweise schneller wie 2 Liter und 3 Liter. Und dann haben sie immer gesagt, das ist beschiss, das Auto ist faul. Dann habe ich gesagt, macht's auf, protestiert. Aber das hat auch keiner gemacht.
Ja.
So. Ja, und dann 73. Dann hatte ich auch wieder einen kennengelernt. Der war total fortverrückt und war ein Fan von Zackspeed. Und dann habe ich den Twincam, den Escort Twincam 1600er. Das war das Meisterschaftsauto von Zackspeed, mit dem der Ringshausen deutscher Meister wurde. Und das Auto habe ich können erwerben durch Unterstützung, okay, und bin mit dem Auto Deutsche Bergmeisterschaft gefahren. Und war dann Dritter in der Deutsche Bergmeisterschaft, kannte ja keinen Berg, musste alles trainieren und hatte das Anführungszeichen Pech. Da war ein Mann, der war top, das war ein Bayer mit einem BMW Alpina 1600 und der war halt schon richtig schnell. Es war für mich nicht ganz einfach, aber konnten zweimal schlagen und dann war die Bergsaison mit dem Escort toll. Bin dann nochmal eine halbe Saison gefahren und hatte dann mit diesem Auto im Frankenland irgendwo einen schweren Unfall. Weil da war Motorrad und Auto zusammen und da gab es an den Leitplanken Strohballen. Und ich bin die Kurve, Linkskurve war es, die bin ich im Drift gefahren. Dann hat sich das rechte Vorderrad an dem Strohballen eingehängt, oder so dran hochgerangelt. Und dann bin ich in den Wald. Und bin so 40 Meter weiter runter, landete zwischen zwei Bäumen. Das Auto war, wie wenn es hingestellt worden wäre. Wir mussten es damals von unten evakuieren, also nach oben mit Abschläge und so geht nicht. Aber das Auto war halt kaputt.
So, der schöne Zackspeed.
Der schöne Zackspeed Twincam, ein Bombeauto. Es war riesig. Ich war auch, finde ich, mit dem Auto richtig schnell unterwegs. War toll. Ja, und dann ging es mit Obermoser weiter. Dann kam die Geschichte, dann ging es los mit dem Sportwagen. Hab dann vom Jörg Obermoser, den ich auch kennengelernt habe, einen GRD bekommen, einen 2 Liter und einen Super-V. Da habe ich dann mal eine Doppelstart gemacht bei der Bergrenne und wurde Erster mit Rekord, Zweiter im Gesamt mit zwei Autos. Das war ein toller Einstieg.
Ja.
Und dann kam die Europa-Bergmeisterschaft. Und das war natürlich, ja, da habe ich sehr viel gelernt, weil überall bin ich hingekommen und kannte keinen Berg. Habe teilweise bis deswegen wieder Freizeit durch das, dass ich bei meinen Eltern war. Was ganz wichtig war, ich konnte eine Woche trainieren. Rauf, runter, rauf. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil ich wollte die Berge auswendig kennen.
Ja.
Da gab es Kollegen, die haben geschaut nach irgendwelchen Bäumen, nach irgendwelchen Büschen. Das war für mich nie das Thema. Ich musste das wissen. Einlenker rumfahren, Gas geben. Das muss ja stimmen. Das muss kommen vom Bauch. Und das war immer meins. Da habe ich halt trainiert. Und das war auch gut so, weil da waren Berge dabei mit 11 Kilometer, mit 14 Kilometer, Montseny, Portugal, Estrella, Trento Bondone. War ein ganz verrückter Berg. Da hat mein ganzes Training geholfen. Warum? Da sind mehrere Spitzkehrer und die Spitzkehrer sind voll Menschen. Und wenn ich am Sonntag da hochkomme, war da 60.000 Zuschauer. Und die Spitzkehr war gar nicht zum Einsehen, weil da Menschen saßen. Und da habe ich halt viel zu früh gebremst. Und das dreimal und dann war ich halt unter ferner Liefen. Schade für, weil der Berg war toll, der Trento war mega. Ja, das sind so die Erlebnisse. Das ging alles relativ, das konnte ich alles bewältigen, auch ohne große Unfälle und irgendwelche schweren Dinge. Aber wir sind halt durch ganz Europa getingelt.
Aber was heißt wir? Also bist du, hattest du noch Leute, die das Auto geschraubt haben oder so? Oder?
Mein damaliger Schrauber war der Gerd Boos, der mit mir die ganze EBM bestritten hat. Der hat sich die, Gott sei Dank, du musst auch immer jemanden finden, der die Zeit hat und auch das Auto betreuen kann.
Ja.
Wir waren zu zweit, zu dritt teilweise mit dem LKW unterwegs und sind durch Europa gefahren.
Und hattest du einen Sponsor außer Zeit?
Ja, das war, damals hatte ich, das war am Anfang, hatte ich ja Warsteiner, Unterstützung durch Obermoser. Dann kam ein Bekannter aus Freiburg zu mir, zum Team dazu, der sich mich unterstützt hätte. Und das war, sonst wäre das nicht gegangen, klar.
Ich möchte euch noch meinen Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist die Firma Vodafone mit einem ganz tollen neuen Produkt namens Gigadepot. Christian Menzel. Christian, mein Lieber.
Ich grüße dich. Na?
Schön von dir zu hören. Du, ich bin gerade mitten im Podcast.
Oh, ist es das dringend? Ist gut. Nein, ist nicht dringend. Ich wollte einfach mal rechts, links ein bisschen abquatschen, was es Neues gibt.
Ja. Ich erzähle gerade ganz tolle Sachen über Vodafone. Die haben nämlich ein fantastisches neues Produkt. Ich bin ganz begeistert vom Vodafone Gigadepot. Da kannst du nämlich unverbrauchtes Datenvolumen in den nächsten Monat mitnehmen. Hast du davon schon mal gehört?
Habe ich noch nicht gehört. Wäre für mich aber durchaus relevant. Ich bin ja recht viel unterwegs und da gibt es immer Phasen, wo ich Datenvolumen wegballer ohne Ende und manchmal denke ich mir, mein Gott, wozu hast du jetzt so ein großes Paket, du hast kaum was davon gebraucht.
Genau, so geht es mir auch. Man ärgert sich, dass man es nicht verbraucht und vor allem, dass es dann irgendwie verfällt. Nicht mehr bei Vodafone. Und das Tollste für dich, du bist da ja auch immer so ein bisschen, Träger. Du magst auch keine Formulare ausfüllen oder irgendwo anrufen und das freischalten. Das wird automatisch freigeschaltet in deinem Vodafone-Tarif.
Weißt du, ich bin ja 16 Mal im Jahr mit dem schnellsten Marktpokal der Welt unterwegs. Dann brauche ich manchmal Datenvolumen und dann jetzt kommt's, habe ich mal ein freies Wochenende, stelle mich dann samstags an die Nordschleife, will meinem Sohn zugucken, wie er Langstrecke fährt. Natürlich, was macht der Christian? Der guckt Livestream. Und dann sagt er zu mir, Datenvolumen ist aufgebraucht. Boah, da wäre das schon cool. Mal so schwuppdiwupp, vielleicht aus dem Vormonat, was übrig geblieben ist. Hört sich gut an.
Mein Problem ist das genau das Gleiche, aber jetzt nicht mehr mit Vodafone. Also wenn du da irgendwas nicht verbrauchst, 10 GB vom Vormonat aufgespart hast, dann kannst du es im nächsten Monat mit rübernehmen. Das gilt für die Tarife Gigamobil XS bis Gigamobil L. Und wie gesagt, automatisch und kostenlos wird alles umgestellt. Und wenn du dich jetzt nochmal informieren willst, dann gehst du auf die Seite vodafone.de/gigadepot.
Herrlich, das hört sich gut an. Wunderbar. Das ist perfekt.
Mach es gut, mein Lieber.
Okay, auch rein. Ciao.
Hast du eigentlich mal überlegt, ich meine, Bergmeisterschaft ist schon toll, aber ich finde, es ist immer sehr nah am Rallye-Sport dran, ob du in die Richtung gehen solltest oder sowas. Das ist natürlich so diese Strecken, die man sich vorher merken muss oder sowas, das klingt für mich auch mal so ein bisschen nach Rallye oder so. Oder war dein Ziel Rundstrecke?
Also wenn ich hätte können Profi werden im Rallye-Sport, wäre ich sicherlich Rallye gefahren.
Ja,
okay. Weil Rallye ist für mich das Geilste.
Ja.
Das muss ich schon sagen. Also Rallye finde ich mega. Natürlich auch diese Straßen, das Unterschiedliche, der Belag und das Gefühl, wo du haben musst für die Situation, was kommt jetzt da, wo ich Platz, wo ich keinen Platz.
Eben,
Leute. Weil wir sind ja, links war Fels, rechts war Abgrund. Ja. Das war ja schon mega. Ja. Also nicht jeder Berg hat wieder Schauinsland Doppelleitplan gehabt oder ähnliches, sondern da waren rechts nichts oder links nichts. Und ja, das war, nee, die Rallye, das hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin auch ein, zweimal konnte ich fahren. Mhm. Für die Renault Schweiz mit dem 5er Turbo bin ich mal die Köln-Arweiler gefahren.
Okay.
Ja, war auch spektakulär. Die stelle mir das Auto hin, ohne zum Trainieren. Bin noch nie in dem Auto gesessen. Stelle mir es an den Nürburgring, Eingang Hatzenbach, fahr mal. Lerne mal das Auto kennen. Er sagt, ja, super. Toll. Es regnete, wie es oft am Nürburgring ist. Und dann bin ich ein paar Runden gefahren und bin natürlich erschrocken. Das Ding hat 300 PS gehabt. Übersetzt auf 170, 180. Da war Bums drin ohne Ende. Dann bin ich, dann ging es los, hatte einen Profi-Beifahrer. Aber die Verständigung und das Eingestimmte, wie die das ja heute machen und gang und gäbe ist, war das natürlich nicht so. Aber ja gut, aber es lief dann trotzdem gut, bis auf die ersten zwei Prüfungen, die waren peinlich. Warum peinlich? Unter mir hat es gekracht und gescheppert und gemacht und getan, aber das Auto hatte ja einen Unterbodenschutz. Aber da haben sie mich nicht ganz, sie haben mich nicht drauf gebrieft, dass ich bedenkenlos über alles fahren kann. Dann habe ich halt vorsichtig, boah, will ich nichts kaputt machen. Und dann überhole mich zwei hinter mir Gestartete. Das ist ja die Höchststrafe. Damit wusste ich ja, dass ich viel zu langsam bin. Ja. Der Beifahrer hat auch schon komisch rübergeschaut. Und dann sage ich, es kann nur noch besser werden. Und dann sind wir gefahren. Und dann kam eine Prüfung, und das war dann für mich wichtig, fürs Ego, eine Bergabprüfung auf Asphalt mit Slicks. Mhm. Und das war dann wieder meins. Und da war ich sogar, habe ich sogar Bestzeit gefahren. Und ab dort ging es aufwärts. Und zum Schluss waren wir unter den ganzen Profis Siebter im Gesamt. Das ein klasse Erster, glaube ich, das war ein tolles Ergebnis für das, dass ich nie Rallye gefahren bin.
Ich wollte gerade sagen, weil aber ich glaube, diese Einstimmung auf den Beifahrer ist schwierig.
Ja, ja, das ist, natürlich, klar.
Auf Training.
Aber das war dann, ja, das wäre es auch gewesen, ja. Aber so bin ich halt diese Berg-EM gefahren und mit dem Toy. Und dann kam ja Ende der 70er Jahre diese Geschichte mit der deutschen Meisterschaft, die erste deutsche Meisterschaft für Sportwagen. Mhm. Und die haben wir das war so meine Top-Zeit mit dem Sportwagen, absolut. Da haben wir ja alles gewonnen. Ich bin ja teilweise, habe ich das Feld dreiviertel überrundet und konnte auch bei den Großen, also bei den 3-Liter mitfahren. Da war ich dann hinter dran oder je nach Strecke konnte ich auch überholen. Und so kam ja auch die Aufmerksamkeit, dass ich dann später mal, ein Jahr später, in Dijon mit Reinhold Jöst und Volker Merl auf dem 9.8er Turbo Dijon gefahren habe.
Ja, da müssen wir gleich drüber reden, aber du tust es gerade so ab. Da konntest du alles gewinnen. Das war 1978.
Das war 78.
Das war eins deiner Jahre. Du hast wirklich jedes einzelne Rennen gewonnen. Also das war nicht nur so,
nicht
alles gewonnen, wie viele das sagen, sondern du hast wirklich jedes Rennen
gewonnen. Ich habe jedes Rennen gewonnen, ja. Von 10. Also außer 9 Rennen habe ich gewonnen und das 10. war leider der Unfall am Sauerland. Bin ich ausgeschieden.
Okay. Mit welchem Wagen?
Mit dem Toy S106.
Das war ein offener Sportwagen, ne?
Zweisitzige Rennwagen.
Genau, sieht ein bisschen aus wie ein Gruppe C.
Wie eine Gruppe C mit BMW-Motor.
Ja.
2 Liter, 300 PS, 600 Kilo. Ja, ein geiles Auto und exklusiv damals mit Pirelli. Da war ich natürlich toll unterstützt von Pirelli, muss ich sagen. Mit dem Gerd Englert. War klasse.
So, und da ist so ein bisschen der Fokus auf dir gewesen, oder? Also ich meine, dass andere auf dich zugekommen sind.
Ja, ich bin ja, die deutsche Sportwagenmeisterschaft war ja Rundstrecke und Berg. Mhm. Und zwischendrin sind wir noch Interserie gefahren. Und bei der Interserie waren auch so die dicken Autos dabei, wie der Turbo von Reinhold oder andere, McLaren und so. Und so kam dann der Fokus, ja. Und auch über den Kontakt Klaus Bischoff war das dann damals auch und war sehr schön.
Gab es da irgendwann mal so die Möglichkeit, dass man komplett ins Profilager wechselt, also dass man nur noch davon leben könnte?
Ja, da kann ich dir jetzt was dazu sagen, weil ich bin ja 78, mit dem Toy, wenn du deutscher Meister wirst, klopfen dir ja alle auf die Schulter. Dann bist du durch die King Kong und ich habe ja auch durch mein Team, was mich unterstützt hat, bin ich ja mal dann Gruppe 5 gefahren, das BMW Italien Auto, beim großen Preis von Hockenheim. Ja, und dann war ja das Thema, jetzt gehen wir in die Rennsportmeisterschaft. Mhm. Und was machen wir für ein Auto, was für eine Überlegung? Unser Hauptsponsor damals war Pirelli. Pirelli, wichtiger Partner, weil die liefern die Reifen fürs ganze Jahr. Und dann haben wir uns für den Escort Turbo entschieden. Escort Turbo, da gibt es ja zwei Autos, gab es da, von Zackspit, das Haie-Auto und das Hane-Auto. Mhm. Und wir haben das Sahneauto übernommen. Aber unser Problem war dann für die Saison, hätten wir uns für einen BMW Gruppe 5 entschieden, wäre es besser gewesen. Aber wir haben uns eben das gemacht, weil der Turbo war zwar gut, war ja der gleiche Motor wie im Capri, aber die Reifen, das Chassis, wir konnten, das Fahrwerk war unser Problem. Die Goodyear waren in den Flanken weich und der Pirelli war hart, der war starr. Und damit hat das Auto am Eingang der Kurve Unterstart und am Ausgang Überstart durch die Power. Und dann hat es geheißen, ja, zu defensive Fahrweise und das. Und wir haben alles Mögliche probiert. Auch der Dieter Basche hat mir damals geholfen als Fahrwerksingenieur, weil wir uns auch gut kannten. Bin ja auch mal für ihn BMW gefahren. Das alles in die Wege zu leiten und auf das Auto hinzubringen. Da habe ich gesagt, wir kommen nicht weiter. Und da habe ich gesagt, jetzt gibt es eine Person, die ich für mich referenze, und das war der Hans daher. Ja. Wenn wir uns drauf haben, Nürburgring, Betonschleife, der Hans sitzt in das Auto, fährt 3 Runden, steigt aus und sagt, Mario, das Ding ist unfahrbar. Weil der Hans ist schon so in seiner boschikoser Art, der bringt es ja gleich auf den Punkt. Und dann bin ich nochmal gefahren. Ich war dann sogar, weil ich halt das Auto gewöhnt war, ein Zehntel, 2 schneller. Dann wusste ich aber auch für mich, das liegt nicht unbedingt an mir, es liegt halt einfach an der Technik und das gibt's halt. Das gibt's halt mal im Jahr. Aber, jetzt kommen wir zu deiner Frage, ich wollte ja Profi werden, das war ja mein ganz klares Ziel. Und habe das Gefühl, dass ich auch kurz davor war. Aber dann kam plötzlich privat eine Möglichkeit, dass mir einer einen Immobilienjob anbietet bei einer großen Gesellschaft. Und dann habe ich mir das überlegt und habe gesagt, was mache ich jetzt? Und habe ich mich für den Job entschieden und habe eine Gebietsleitung übernommen. Und mache ja seit 42 Jahren Immobilie in meinem Berufsleben. Ja. Bin heute noch bei einer tollen Firma in Freiburg. Also jetzt bin ich ja das für mein Alter vielleicht auch nicht ganz normal, aber mir macht das Arbeiten Spaß und die Immobilie ist mein Leben. Da kenne ich mich aus, das ist meine Heimat Südbaden Freiburg. Und von dem her bin ich jetzt bei der Firma Sprenger und Röder und das ist ein tolles Unternehmen und das gefällt mir und das mache ich, solange ich gesund bin. So, und dann habe ich das gemacht und konnte, aber das war mein Glück, ich konnte weiter halbprofessionell, sage ich jetzt einmal, das heißt Teams, Sponsoren, konnte ich Motorsport machen, in alle Bereiche. Ich bin Renault Europapokal gefahren, das war ja mega, mit der V6 Turbo, mit der Alpine. Ich bin 3 Mal in Monaco gewesen und bin in Monaco gefahren. Im Rahmen von Renault Europapokal war Monaco.
Okay.
Das war ja ein Erlebnis, das vergiss ich ja nicht.
Das glaube ich, das war Renault Schweiz, ne?
Oder Renault Schweiz, ja, genau. Okay. Einmal Renault Deutschland, ja. Über den Schmidt damals, das war das erste Jahr. Und die restlichen 2 Jahre war über die Schweiz. Und das war mega einfach. Das war, ja, Monaco ist wie ein Bergrennen. Du bist immer Zentimeter an der Leitplanke und kein Platz und gar nichts. Und Speedy Gonzales und auch mit den langsameren Autos macht es dann trotzdem Spaß. Ja. Wenn du hinten mit über 200 aus dem Tunnel kommst und irgendwann musst du auch mal bremsen am Hafen. Und dann, das war richtig cool, war schön. Ja, es war halt auch immer 79 mein Einsatz, das muss ich noch vielleicht erzählen. Mein Einsatz mit dem Toy in Le Mans, das kam auch über Empfehlung. Da saß ich dann mit 2 Franzosen in dem Auto. Dem Striebig hat es gehört und der andere war ein Mordsgegner immer bei mir am Berg. Da war ein saumäßig schneller Formel-2-Bergfahrer. Der Pignard, der Michel, und wir sind miteinander gefahren und sind dann leider nach 12 Stunden wegen Elektrikprobleme ausgefallen. Das war sehr schade, weil mit dem Toy, das lief auch dort hervorragend. Und ich bin auch die lange Gerade gefahren, ohne Schikane. Das Gefühl, das war speziell. 6 Kilometer Vollgas ist unglaublich.
Der Toy hatte einen BMW-Motor.
BMW-Motor.
Ja, genau. Das in dieser BP-Livery,
glaube ich. Das war der Sponsor vom Strebig damals, ne? Ja. Du siehst, da ist auch wieder mein Helm, der spezielle.
Ja. Musste man da irgendwas beachten oder war da heikel zu fahren bei Vollgas? Oder?
Ja, du sitzt halt im Auto und denkst, am besten ist, du denkst gar nichts, weil du hörst ja, es wird so komisch leise, obwohl es sehr laut ist. Aber gefühlt diese Gleichmäßigkeit auf 6 Kilometer Vollgas bei 285, 290, was der lief. Und wenn man sich dann vorstellt, früher sind sie
400
gefahren. 400 mit dem 17er, Das war ja für mich ein absoluter Heroes. Das ist ja eine unfassbare Geschichte mit der wenigen Aerodynamik. Das muss ja schon speziell sein. Keine Frage. Ja. Und vor allem die Sicherheitsaspekte auch, ne? Das ist ja auch nochmal ein Thema, ne?
Ja, gut, das war ja im Tor jetzt auch
das nicht. Das war auch nicht viel sicher, das ist ja klar. Aber da haben wir gar nicht danach gefragt, das haben wir einfach gemacht. Und das hast du irgendwie ignoriert, mehr oder weniger. Ich meine, auf dem einen Bild, was du da an der Wand siehst, das ist ja der Rond, das ist der ein Rondo, ist das? Ja, ja, cool. Le Mans. Ich habe schon so ein paar Highlights gehabt. Und immer wohl bemerkt, ich war ja nie hundertprozentiger Profi.
Ja, eben.
Also mir hat nie einer am Ende des Monats irgendeinen Betrag X überwiesen, aber ich hatte immer das Glück, gute Sponsoren zu haben und Partner und auch tolle Autos.
Ein Auto, was du eben schon gesagt hast, der 908 Turbo von Reinhold Joest. Wie war das im Team Joest?
Ja, das war erstens für mich was ganz Besonderes, weil der Reinhold ist das war ja für mich auch aus dem Sportwagen, aus dem Porsche-Bereich ein Hero, und dann kommt es dazu, dass ich mit dem Auto fahre. Das Auto selber war natürlich für mich schon sehr gewöhnungsbedürftig. Und zwar deswegen, nicht wegen Speed. Den Speed, den hat man ja drin irgendwo, aber die Fahrweise, dann war das alles viel schwergängiger, sag ich mal, wie jetzt der kleine Toy, der 2 Liter, der schön handlich war, Hjulendgetriebe. Das ging ja alles das war einfach anders. Und da hast du schön die Kulisse und dann musst du die Gänge und das große Lenkrad und die Lenkkräfte anders. Das war schon gewöhnungsbedürftig, aber ja, es ging auch. Und nach ein paar Runden bist du dann irgendwann eingeschossen und vielleicht noch nicht am Ende dessen, was möglich ist und wie schnell man fahren könnte. Weil da fällt ja dann auch im Vorfeld auch das Training, das entsprechende, was man mal testen und machen und probieren und. Aber das habe ich halt in meiner Rennerei immer erlebt. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen, immer. Und meistens hatte ich noch das sagenhafte Glück, wenn ich ein Auto kennengelernt habe, dann hat es meistens geregnet an dem Tag. Vielleicht war das positiv, weil dadurch habe ich gleich gespürt, um was es geht. Und du wurdest sensibler, du hast mehr aufgepasst. Und das sind so Dinge, die ja mit reinspielen. Das ist wirklich so. Das zieht sich wie ein Faden. Immer wenn ich ein neues Auto hatte, probiert und getestet, bumm, jetzt geregnet. Hammer.
Und ihr habt das gewonnen, ne? 1990.
Ja, das war ein riesiger Erfolg. Ich meine, wir machen Gesamtsieg, gewinnen das Rennen. Ja. Vor Fitzpatrick, vor Shorty, vor den ganzen Kollegen, die Rang und Namen haben in dem Metier. Ja. Und dann darf ich da einmal mitfahren und wir gewinnen das Rennen. Das war natürlich eine unglaublich tolle Sache. Ja, vergiss ich nie in deinem Leben.
Ebenso als Halbamateur.
Natürlich, klar.
Das ist schon.
Ne? Ja, und weißt du, auch, dass ich einem das Vertrauen schenke, in so ein Auto zu sitzen. Ja. Gut, ich habe natürlich nicht viel kaputt gemacht. Ich war kein Crash-Pilot, wie viele andere. Aber warum war er das Crash-Pilot? Das waren Profis. Da gab es Feuer und wenn das Ding kaputt war, sind sie ausgekühlt, haben sich geschüttelt und das nächste Auto stand parat. Mhm. Das war bei mir anders. Mhm. Ich musste auf das Material aufpassen.
Ja, gerade am Berg, glaube ich, lernt man das. Ne?
Und am Berg, ich glaube auch, dass der Berg eine ganz spezielle, ein spezielles Gefühl für sowas entwickelt, dass du hast einfach einen Spielraum, den du dir geben musst, oder es endet irgendwo sonst im Aus. Die Sensibilisierung ist da, glaube ich, schon anders.
Ich glaube, aus heutiger Sicht hat man gar keine Vorstellung, was Bergrennen eigentlich damals bedeutet haben, oder? Ich meine, da waren 30.000 Zuschauer hier beim Schauinslandrennen oder so, vielleicht sogar noch mehr.
60 am Trento und 20, 30 in Montseny oder sonst wie. Die Begeisterung war ja, da gibt es Bilder vom Trento, da sitzen sie in einer Ortsdurchfahrt, sitzen die Mädels auf dem Brunnen, hängen die Füße runter, der Junge steht nebendran, oder? In Ascoli, das ist in der Nähe von Sanremo, morgens um 10 Start. Der Start wird verschoben, weil eine Beerdigung in der ersten Rechtskurve in der Kirche war. Dann sind wir eine Stunde später gestartet, dann kommst du hoch. Da links sitzen sie, da habe ich Bilder, da sitzen sie alle bis unten an die Strecke. Und dann musst du da durchfahren. Da fahrst du halt drauf vorbei und schaust, dass du auf der Straße bleibst. Weil da machst du keine. Ja, das ist halt, die wollen das so, fertig. Ja. Und die Begeisterung ist so riesengroß. Das ist traumhaft. Also, das ist schon verrückt. Und die Bergschichte ist, ich vergleiche es ein bisschen mit Abfahrtslauf beim Skifahren. Ne? Mhm. Starten und 100% da sein, warm, Reife wärmen oder solche Scherze machen. Puh, wir haben halt müssen das einbauen, die, die gekühlte Reifen, bis sie warm sind, aber müssen an der ersten zwei Ecke einbauen, weil da lag er nicht so gut. Und dann war Programm. Aber das Sensibilisieren, das war wirklich was ganz Spezielles am Berg. Und der Berg ist difficil und es gibt ja ein paar Ideallinien, nicht nur eine. Und ja.
Und die Schau-ins-Land-Geschichte, die hast du öfter mal geübt, oder? Oder ich meine, damals war nicht viel Verkehr. Ich glaube,
du musst
häufiger mal hoch und runter.
Ja, du musst dir so vorstellen. Ich bin ja von 69 bis 84 erstens Schau-ins-Land-Rennen gefahren, ja, mit allen möglichen Autos. Von klein angefangen bis richtig Power. Und den Berg kannte ich natürlich wie unter anderem wie meine Westentasche. Hatte auch meine eigene, es hat ja jeder irgendwo seine Ideallinie, aber ich glaube, ich habe schon eine gute gehabt, sonst wäre der Rekord nicht dabei rauskommen. Und die war anders wie vielleicht bei anderen. Und das Gleiche war auch drüben in der Schweiz, gibt es auch ein Bergrennen, was ich über alles geliebt habe, weil es brutal schnell war, auch Durchschnittsgeschwindigkeit damals, also 135, 140 Durchschnitt. Mhm. Das heißt, da war aber zwei Spitzkehrer drin und der Rest war immer alles im vierten, fünften Gang. Und immer alles so auf Schleppgas. Und rechts durfte ich in der Schweiz gar nicht runterschauen, weil das war nicht zu vergleichen mit der Sicherheitsvorkehrung, wie es am Schauinsland war. Aber der Berg war die Herausforderung. Und weil der direkt bei uns vor der Haustür liegt, der ist in Höhe Basel nach Delamont, also in den Jura, bin ich dort auch mit allen Autos gefahren, die ich bewegt habe. Also Gruppe 5, M1, Formel 2, Rallye-Kadett L50, Turbo, Supra, Toyota, alles habe ich dort bewegt, was mir in die Finger kam.
Ich finde das immer so faszinierend, weil man jetzt, kriegt man immer wieder angezeigt bei YouTube, irgendwelche Bergrennen, ganz wild gemachte Autos. Was war für dich denn das Optimum am Berg? Also war das eher ein Formelauto oder ein geschlossener Wagen mit richtig Power?
Ja gut, da muss ich jetzt, ja, na, das ist richtig Power. Die haben ja auch, da muss ich ein bisschen ausholen, in der Schweiz haben sie auch so Tourenwege, so Monsterapparate mit 600 PS.
Mhm, genau.
Ja. Allrad. Für meinen Geschmack ist das zu viel, weil es ist ja nicht nur entscheidend die Power. Natürlich macht es unheimlich spektakulär, wenn der losfährt am Start, aber der hat ja so viel zu tun zwischendrin. Natürlich hast du halt sequenzielle Schaltung bzw. Wippen, dann kannst du das besser verarbeiten, alles am Lenkrad. Wir haben noch schön Newland gehabt, da musste jeder Gang eingelegt werden. Ist eine andere Fahrweise, aber war auch cool. Nur anders, aber mir ist das fast viel zu viel PS. Ich meine, ich glaube, so ein gutes Mittelding Richtung, wie der Toy war oder der Formel 2 ist. Gut, die haben jetzt heute ja diese italienischen Autos, wie heißen sie die?
Dallara.
Es gibt noch andere Namen, ich komme noch gleich drauf. Und die Autos haben ja natürlich vom Motor her einen anderen Drehmoment, sind gewichtsmäßig ähnlich, aber ganz andere Reife, Anpressdruck anders. Wir sind früher mit dem Getriebe in Le Roger oder am Berg losgefahren, wo der erste ganz kurz war, dass wir wegkamen. Heute fahren sie teilweise im zweiten los, weil die so viel Drehmoment haben und die Kraft gar nicht auf die Straße bringen. Das sind halt so die kleine Veränderungen. Und damit können sie teilweise fahren, bei gutem Asphalt, auch mit dem Auto hätte man früher an den Bergen, wo wir unterwegs waren, gar nicht fahren können, weil es die Straße jetzt nicht hergegeben. Mhm. Sie hätte es gar nicht können irgendwo in der Traktion unterbringen. Du brauchst da guten Asphalt, eine gewisse Breite in Anführungszeichen. Und das ist differenziert. Du hast jetzt gefragt, welches Auto. Also für mich war der Sportwagen der Formel 2 an und für sich ideal. Und mir hat einmal ein Schweizer, ein Gegner von mir gesagt, der Freddy, hat einmal zu mir gesagt, da am Weg, Mario, ich beneide dich an und für sich, weil du bist alle Autos gefahren und ich bin immer nur Formel 2 gefahren. Oder immer nur Formel fahren. Und damit war das ja was anderes. Ich meine, dass ich jetzt den Rekord fahre mit dem RALT, war ja auch keine Selbstverständlichkeit. Warum? Meine Erfahrung das Jahr vorher mit dem Toy, wo ich alles kannte, das Auto war eine Differenz der beiden Autos war 100 Kilo. Und das eine Auto war verkleidet und beim anderen stand die Reife im Freien, der Formel. Mhm. Und ich hatte ja keine Formelerfahrung. Ich bin daneben gesessen, war in Hockenheim, habe probiert, um mich ein bisschen dran zu gewöhnen, das ist keine Frage, das musste sein. Und dann sind wir in Schauinsland. Und dann konnte ich ja meine Zeit um 2 Sekunden unterbieten.
Also 1979 kam der Rekord.
Und 78
war auch schon ein Rekord.
War auch schon mal ein Rekord, ja, mit dem Toy.
Ja.
Und da habe ich ja die ganze Formel 2 verblasen, die, ja, damals am Start war. Weil ich war schneller mit dem Toy wie die Formel 2. Und dann habe ich es probiert und das ist mir gelungen mit dem Apparat. Ich habe es dann später nochmal versucht mit dem March. Da ging es dann nicht. Okay, war halt dann so. Und das hätte schon gut gepasst alles. Und das Ansprechverhalten, die Machbarkeit, den Speed mitzunehmen in der Kurve und so, da ist ja nicht unbedingt die PS-Zahl mit 600, 700. Das hätte sich halt so ein bisschen hochgeschaukelt. Was ja teilweise leider Gottes auch schon bei dem einen oder anderen Fahrer schief ging, ne?
Ja.
Mit schweren Unfällen.
Ja, ja. Also, ist ja unglaublich, ne? Wenn die heute durchladen zwischen zwei Kurven, wie die Autos das rennen. Ne? Aber um das jetzt nochmal deutlich zu sagen, der Rekord 4,59,20, 11,2 Kilometer, das ist der Rekord für die Ewigkeit, weil die Strecke so natürlich, das Rennen gibt es nicht mehr.
Die haben wir genau. Es wurde ja leider, also mir wäre viel lieber, das Rennen gäbe es noch,
ja.
Weil das ist eine wunderbare Traditionsstrecke.
Ja.
Das war für mich als fünfjähriger Bub, war ich dort Strecke posten mit meinem Vater. So ging das ja alles los. Und es ist schade, dass es das, weil das die Traditionsveranstaltung wäre, das war was ganz Besonderes.
Nächstes Jahr ist 100 Jahre Schau ins Land.
Nächstes Jahr haben wir 100 Jahre Schau ins Land.
Ja. Vielleicht kannst du es ja doch nochmal fahren, aber ich glaube, Sperren ist schwierig.
Ne? Sperren wird schwierig. Also fahre ich vorbei, aber mir. Ja. Es ist was geplant.
Man hört das ja immer beim Solitude Revival, wie schwierig das ist, die Straße da nochmal mit drei Landkreisen zu sperren und so. Also
ja.
Der Motorsport hat es nicht ganz leicht.
Nein, überhaupt nicht. Keine Frage.
Wir sind schwierig geworden.
Ja.
Du hast gerade schon gesagt, Le Mans bist du gefahren 1980. Renault Suisse, was war das? Also die sind auf dich zugekommen und haben gesagt, fahr für uns irgendwie hin. Da bist du also R5 Turbo gefahren, Alpine, Clio.
Nee, ja. Ich habe in der Schweiz war ein Pressemann, der Chef von Renault Schweiz, der zuständig war für Motorsport, der André Hefti. Mhm. Und durch den bin ich zu dieser Renault-Geschichte gekommen, Europapokal. Das erste Jahr war ich das war Renault Deutschland, der Schmidt, der war ja damals Rennleiter von dem ganzen Thema. Und da bin ich zum Team gekommen. Wie bin ich zu Renault gekommen? Auf jeden Fall haben wir das geplant und dann bin ich ein Jahr mit der Alpine gefahren. Das war dieses Auto.
Also müssen wir mal dazu sagen, wir sitzen hier in deinem Büro
ja.
Und die ganzen Wände sind voll mit Bildern und man kann es gar nicht glauben, was du alles gefahren bist.
Ne? Ja, stimmt. Ja, und dann bin ich, das Jahr später dann kam ich dann von Deutschland zu der Renault Schweiz, habe dann aber Schweizer Lizenz. Ah ja, ich hatte eine Schweizer Lizenz, weil ich 6 Jahre lang in der Schweizer Meisterschaft gefahren bin.
Okay.
Berg und rund.
Okay.
Damals für den Bemani mit dem Toyota Supra. Das war ein geiles Auto, 500 PS.
Ich wollte gerade sagen, guck mal, da ging es dann los mit dem Leistungs.
Ja, da ging es ja, genau. Ja. Und es war natürlich ein sehr schwerfälliges Auto.
Ja.
Und für das habe ich es ganz gut geregelt gekriegt, muss ich sagen. Es gab ja auch noch einen 2 Liter, aber mir war der Supra schon sehr angenehm. Und dann bin ich für die Renault. Hat der André dieses Team gegründet, Europapokal-Team. Zuerst die Alpine und dann die Clios. Aber nicht der Turbo, sondern die Clios, die neu rauskamen damals.
Okay.
Mit Puzzle und so, war richtig schön. Und dann sind wir durch ganz Europa getingelt. War auch, da wurde halt gefeitet ohne Ende und war cool. Ich bin dann mit einem Clio auch mal das ein oder andere Bergrennen noch gefahren, weil der Berg war immer irgendwo mein Thema zwischendrin. Und ansonsten waren wir halt auf der Rundstrecke unterwegs.
Gab es mal ein Bergrennen, was du gern noch mal gefahren wärst? Und was irgendwie auch also bekannteste ist ja irgendwie Pikes Peak, ne? Vielleicht.
Ja, das war nie ein Thema.
Du bist nicht gefahren, aber das war nie ein Thema.
Nee. Weiß nicht warum, das war einfach nie ein Thema, ne? Also Montseny war zum Beispiel auch was ganz Spezielles. Da bist du ja unten losgefahren. Vielleicht bei Regen in der Mitte war Sonnenschein und oben war Nebel. Oder so verrückte Konstellationen gab es nirgends. Aber das ist natürlich mit Kompromiss verbunden. Du musst ja dich der Situation versuchen anzupassen. Und schon speziell. Aber wenn es jetzt rein vom Verlauf her ist für mich, nicht weil ich jetzt aus Freiburg bin und der Schauensland von meiner Haustür ist, aber Leranger, Schauensland, das sind mit die schärfsten Rennstrecken.
Schauensland ist ja der Klassiker.
Weil das Schauensland, habe ich immer gesagt, ist wie so eine halbe Rundstrecke. Mhm. Erstens war die Straße entsprechend breit und der Verlauf war unten. Unten drin war es ganz technisch und oben war unglaublich viel Mut, weil da war so schnelle Böge drin und mit dem Formel 2, boah, wenn ich an die Anfahrt Ochsenberg denke, da ist ein Rechtsknick vor dem Ochsenberg, den sind wir voll gefahren. Aber dann kam ja schon hinter die Spitzkehre Da musste ich alle Register ziehen, Fallschirm raus und Bremse und rum geht's. Es war schon sehr speziell. Und von den Bergen gab's jetzt nicht so viel. Also was ich sagen will, die flüssigen Berge sind mir alle lieber gewesen wie die mit Spitzkehre. Weil an der Spitzkehre kannst du nur alles kaputt machen, aber nichts gut machen. Das heißt, du bist dort, musst dich einfach der Situation anpassen, vernünftig rumfahren, ohne viel Überschuss. Und, naja, aber die schnellen Berge sind meins.
Okay.
Wo das Speed gefragt ist.
Ja. Und du bist dann Autos gefahren, die ich ja auch mal sensationell finde, 81, 82, diese 320i Gruppe 5.
Ja, das die, waren, die Gruppe also 5 Autos war für mich auch mit das Schärfste.
Oder?
Gruppe 5 und die M1-Geschichten später. Also machen wir zuerst Gruppe 5, weil da bin ich ja auch verschiedene Autos gefahren.
Ja.
Einmal den Escort in der Rennsportmannschaft, dann der Jägermeister Gruppe 5
ja.
mit Ecki Schimpf. Mit dem Ecki, toll, 1000 Kilometer, ein Wahnsinn. Und der Motor, auch klasse. Dann mal von Baschetti, der HAT, bin ich auch Gruppe 5 gefahren, in der Rennsportmannschaft in Diepholz. Dann das Italien-Auto, da gibt es also eine nette Begebenheit, aber das ist, glaube ich, das ist halt das Italienische. Ich wollte von denen, dass sie sich ums Fahrwerk kümmern. Ich wollte ein bisschen am Fahrwerk was verändern. Aber das hat man völlig ignoriert. Vielleicht hätten sie es auch nicht verstanden, aufgrund der Kommunikation, Italienisch und Deutsch. Auf jeden Fall haben sie eins gemacht, Schraubenzieher raus und haben den Drehzahlbegrenzer nach oben, um 1000 Umdrehungen. Dann ist der Mario wieder gefahren, war natürlich schneller, logisch. Und also das haben wir noch einmal oder zweimal gemacht und dann am Fahrwerk ist alles geblieben und es war dann so, wie es war. Aber herrlich, wie die dann das einfach ein bisschen... Machen wir halt die Drehzahl ein bisschen hoch. Also von vornherein sind sie schon hier. Ich sage, ah, da ist ein Neuer drauf auf dem Auto. Jetzt machen wir die Drehzahl mal ein bisschen runter aus Sicherheitsgründen.
Genau.
Und so war das dann. Und ja, die Gruppe 5 war ein geiles Auto einfach. Hm. Ein leichtes, schnelles Rennauto mit einem spitzen Motor drin. Diese Formel 2 Motor von BMW, das war ein Traum. Keine Frage.
Bist du mit dem Anton Fischhaber irgendwie auch 6 Stunden Modello und die Langstreckenrennen ja, und dieser 1000 Kilometer Nürburgring mit dem Ecki
Schimpf? Ja, das Rennen mit dem Fischhaber, Toni, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja halt undenkbar. Da gehen wir nach Privatteam, nach Mugello, anderthalb Mechaniker, 2 Satz Reife und ein Hänger. Und das Rennen ist ein WM-Lauf über 6 Stunden.
Ja.
Und wir fahren gegen die Werksteams, Patrese, Giacomelli, wie sie alle hießen, mit ihrer Landschaft. Der Stugi war da und.
Ja.
Und dann fallen halt ein paar aus und wir sind 6 Stunden lang im Ring rumgefahren und waren zum Schluss erfolgreich
ja.
und gewinnen die Klasse. Also ja. das war schon einmalig. Das sind so Kleinigkeiten, aber das war damals schön, dass es das noch so gab und möglich war. Das ist ja auch nicht...
Das ist so weit vorbei, oder?
Stell dir
das mal vor.
Total.
Du fährst da heute mit dem Hänger hin. Das ist, du kannst ja heute die Uhr danach stellen, wer gewinnt.
Ah ja, Logo. Dann wirst du ja. lachen dich ja aus.
Wo du gerade sagst, lachen dich ja aus. Die Profis, haben die dich komplett so ernst genommen wie sich selbst?
Absolut,
so, ja. Die, sagen, oder gab es so eine Abstufung, die sagen, naja, das ist der Halbprofi?
Nein, überhaupt nicht. Das war nicht zu spüren. Das Rennen lief und dann ging es los und dann ja. wurde aufeinander. Das hat man auch respektiert, so wie es war. Und es war ja nicht nur mir. Wir waren nicht das einzige Team. Es war, aber da war halt die unterschiedliche Startgeschichte. Es gab 3, 4 Werksautos und dann der Rest war wie auch immer professionelle Teams oder.
Ja. Genau. Gab es da irgendwelche Lieblingsgegner von dir in diesen Klassen, oder?
Negativ oder positiv?
Beides kannst du dir erzählen.
Nee, Lieblingsgegner. Kann ich nicht sagen. Wenn du in den Cups gefahren bist, da waren so viele unterschiedliche Nationen am Start. Es gab natürlich ein paar, die besonders immer aufgefallen sind im Negativen, weil sie ruppige Fahrweise hatte oder du wusstest, so einer fährt da einmal ans Auto. Das war natürlich dann auch der Fall, klar. Und ein paar, da konnte ich drauf gehen, wenn du kommst, dann gibt es einen Vorgang, wo du miteinander klarkommst. Das war in jeder Serie anders. Da gab es immer irgendjemand, der besonders negativ oder positiv auffiel.
Gab es so Serien oder Rennen, wo du gesagt hast, ui, hier wird aber ein anderer Wind von der ganzen Härte vom Fahren her? Ich meine, am Berg fährst du ja alleine. Da bist du ja schon mal gar nicht gewohnt, dass Leute um mich rum sind. Und bei der Rundstrecke hast du auf
einmal viel zu tun. Cup Norrisring, 25 Autos am Start. Ja. Da geht's von der ersten Minute an, gibt's Feuer.
Ja.
Ja, absolut. Also die Cup-Wettbewerbe sind schon. Ja, DTM war natürlich auch, Rennsportmeisterschaft war ja auch nicht anders. DTM, aber
stimmt,
ja. Dort hast halt, war vielleicht der Unterschied zwischen den Autos anders. Mhm. Oder teilweise ein bisschen größer, oder bald weniger groß. Und von dem her, ja, der Cup war schon kernig. Und Rennsportmeisterschaft auch. Aber das ist ja das, was man wollte. Ich meine, in den Jahren der am Nürburgring, da kommen wir nochmal gleich dazu, Langstrecke, das ist wieder ein anderes Thema. Das ist wieder ein bisschen anders zu bewerten.
Ja, gut, dann muss man
ja recht. Ich bin ja sehr gerne Langstrecke gefahren. Also egal, ob das 1000 Kilometer Rennen war oder 6 Stunden Rennen, dann später Tourenwagen, Europameisterschaft war auch so ein Thema. Mhm. Ja, wenn ich so zurückblicke, bin ich schon ganz schön viel verschiedene Autos gefahren. Natürlich nicht nur immer Spitzenautos. Spitzenauto war der toll, das ist keine Frage, und vieles andere mehr. Aber es gab halt auch ein paar Krücke dabei. Ne?
Gibt es eine Krücke, an die du dich mit ganz großem Grausen erinnerst?
Ja, ich bin mal für die, aber das war mehr oder weniger so eine Versuchsträgergeschichte. Ich bin einmal in Renault 5, 21er Turbo gefahren, einmal Rallye und einmal auf der Rundstrecke. Da wollte sie das Ding in die Rennerei etablieren, aber das war einfach kein geeignetes Auto dafür. Da gab es durch den Frontantrieb, war das unglaublich reifenfressend. Und das war kein schönes Auto. Das hat dann auch keinen Spaß gemacht. Dann sind wir relativ kurzfristig dann wieder abgebrochen, das Thema.
Okay.
Ja.
Du hast eine Vitrine mit allen deinen Autos. Da sind viele Jägermeister-Autos dabei. Und über Ecki Schimpf, der damals die Jägermeister,
ja,
das Jägermeister-Sponsoring geteilt hat, sozusagen, habe ich dich auch mal kennengelernt.
Genau.
Hattest du zu dem eine besondere Beziehung oder zu dem Jägermeister-Autos?
Ja, nee, der Ecki, wir haben uns kennengelernt bei der Berggeschichte. Mhm. Ecki fuhr Europameisterschaft am Berg mit seinem BMW oder mit dem Porsche. Und da haben wir uns kennengelernt und daraus wurde dann eine wunderbare Freundschaft bis heute.
Ja.
Und ich bin Mitte der 70er Jahre, bin ich ja die Tourenwagen Trophäe gefahren mit einem Escort, mit dem Knoche. Das war so Gruppe 1B. Das war also so 170, 180 PS Auto. Da hat mich der Ecki gesponsert. Und das war ja die Klasse, wo alle, also die, wo sich was gehalten haben, sind dort gefahren. Ne? Mantai, Van Ommen, Selzer und wie sie alle hießen, fuhren dort. Es war gleich schnelle Autos, da ging es zur Sache ohne Ende. Und wenn du nicht einen guten Trainingsplatz gehabt hast, warst du nirgends. Nur als Beispiel. Ich habe vom Team, wir hatten einen Satz Reifen fürs Rennen, einen Satz fürs Training. Und dann gab es dort einer, der wurde als Wahnsinnstalent präsentiert, das war der Jörg van Ommen. Mhm. Warum Jörg van Ommen? Weißt du, weil erfährst du ja erst auch im Hinterleib, merkst du das ja irgendwann einmal und dann schnallst du das, dass das halt so war. Und beim Jörg stand immer ein Stapel Reife. Das war es halt so, wenn du damals einen Satz Dunlop drauf gemacht hast auf den Escort, warst du halt eine halbe Sekunde bis eine Sekunde einfach schneller pro Runde. Und das waren aber dann irgendwann 5, 6 Startplätze. Weiter vorne. Oder wenn du sie nicht hast, bist du weiter hinten. Und so war das. Mhm. Und der Jörg hat immer Reife. Papa dabei, der hat ihm die Reife hingestellt. Und so hat den Jörg, das war halt das... Nichts, das ist alles in Ordnung. Ja. Wir hätten es ja auch können machen, aber wir haben es halt nicht gemacht, weil auch die Kohle nicht da war. Ja. Das ist keine Frage. Ja, und das war halt die Reifegeschichte, war ja schon immer das Gold bei uns im Thema Motorsport. Und von dem her, das war damals so. Aber du hast halt unglaublich viel Autofahrer gelernt. Mit dem Escort, das war ja Autofahrer pur. Mhm. Ich hatte da mal ein wunderschönes Rennen. Das finde ich so geil bei uns Motorsportler untereinander. Nach vielen Jahren treffen wir uns am Nürburgring wieder. Man sieht sich ja auch nicht immer. Triff ich den Olaf in der Box im Besuch hin und sage, Servus, Olaf, kennst du mich noch? Ja, Mario, Servus.
Und Olaf Mantai.
Olaf Mantai. Ja. Da sage ich, Olaf, weißt du noch, wie du mir ins Auto gefahren bist, sage ich zu ihm. Nee, mal, nicht ich. Du bist mir ins Auto. Da sage ich, okay, dann lassen wir das jetzt einfach so stehen. Fakt war das Erlebnis schlechthin. Es ist Zolder. Es steht vor mir ein mattschwarzer Escort und meiner war Jägermeister, lackiert. Und es geht los und wir zwei kommen nicht mehr voneinander los. Wir sind unser ganzes Rennen lang in die Kiste gefahren. Vorne, hinten, oben, unten. Und nach dem Rennen, boah, du! Und dann wollten wir uns beschimpfen. Und zum Schluss haben wir gelacht und das war doch wunderschön. Aber das Rennen war ja 10 Plätze weiter vorne hätte es stattgefunden. Wir zwei waren für uns beschäftigt. Das vergieße ich nie. Das war eine coole Nummer. Und heute lachen wir drüber. Das ist natürlich auch was Schönes. Ne? Und wahrscheinlich, wenn er es mal hört, wird er es genauso sehen. Naja. Aber die S-Cars, das waren coole Autos, muss ich sagen. 1B. Damals war das halt, es gab ja nichts anderes, immer alles zu seiner Zeit. Ne?
Ja. 1981 bist du für GS Tuning den 320 gefahren. Da gab es GS noch, oder kam da schon Walti Brun? Wann kam der?
Das war der Übergang.
Das war der Übergang.
Also ja. Ich bin einmal, ja, dieses Gruppe 5 Auto war ein Auto, das stand beim Schneider in Freiburg im Zelt und war schon mehr oder weniger ausrangiert. Aha. Und dann kam Schweiz Europabergmeisterschaft und dann haben wir das Auto rausgeholt, dann wurde es vorbereitet und es war ein toller Motor drin, warum auch immer, der ging wie verrückt und das Auto lag gut und ich war auf Anhieb richtig schnell mit dem Auto. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir nochmal nach Hockheim, da sind wir auch gefahren. Ja, das war das BASF damals Auto, ich weiß gar nicht, wer den Fahrer gefahren hat, vielleicht der Brutschin oder wie er hieß, kann sein und ja. Genau, mit Schneider ging es ja dann für mich weiter.
Ja.
Ich bin ja auch, ich war mit dem Mampe.
Ja,
vom Maurer.
Ich auch schon gesehen, genau.
Der Maurer hat mir ein Chassis gegeben. Ich musste mich um den Motor, also so war die Konstellation bei mir. Ich musste mich um den Motor kümmern. Mhm. Hatte dann auch jemand, der den Motor mir vorbereitet und eingebaut hat und auch mich betreut hat. Und der Mampe, am Schallsack ging mir der Motor kaputt. Und dann hat der Gerhard Schneider damals, das fand ich so einmalig bei ihm, hat gesagt, holt für den Mario den BASF M1, das ist der da oben. Das war ja das Broker-Auto vom Bürger. Aha. Und dann durfte ich das Auto fahren. Und was war wieder am Schallsack? Es regnete. Und der Mario ist noch keinen Meter M1 gefahren und dann bin ich das Rennen gefahren. Und er gibt mir das Auto und sagt, pass auf. Und das ist doch... Ist auch schön, ne?
Ja,
nur genau. Garantieschein habe ich natürlich auch keinen gehabt. Ne? Ich wollte ja, aber das habe ich dann auch gemacht, weil für mich war das immer eine gewisse Verantwortung, die ich da auch mit im Paket hatte. Ne? Keine Frage. Und so bin ich dann zum Pro. Der M1 war ja übrigens, ich bin ja 2, 3 verschiedene M1 gefahren und das war für mich das mega geile Auto. Ja. Da war ich in der Schweiz bei ganz schnell mit dem, bin ich lange Jahre Rekordgruppe 4 gefahren. Das war ein tolles Auto. Ich liebte das Ding und bin am Norrisring gewesen und auch nochmal am Berg. Also das war schon ein Bombe-Auto. Auch. Ja.
Stimmt. M1 am Berg. Gab es da schon den ersten Kontakt eigentlich damals bei GS zu Walti Brun oder wie seid ihr
zusammengekommen? So ist der Kontakt entstanden, ja.
Ah, okay.
Und deswegen bin ich ja auch 84, war das 84?
Aufpassen, was 84, ich sage. DTM für
Walti. Mit dem Maxit 635.
Ja.
Da war auch der Kontakt natürlich, der Ecki, der kannte ihn ja auch gut, ich war oft bei ihm. Und dann habe ich den Sponsor besorgt und so sind wir dann die Tourerwagen-Geschichte gefahren. Ja. Und ich bin das letzte Mal mit dem 635 am Schanzland gewesen, beim letzten Rennen 84 und habe Tourerwagen Bestzeit gefahren mit dem Ding. Obwohl der 635 jetzt am Berg schon ein bisschen Lastwagen war. Also nicht das geschmeidige Auto. Ja. Aber ja gut, man kommt auch hoch.
Aber optisch ist der so geil, oder?
Ja, schön.
Ich finde den Sechser finde ich immer
ja, schön. Ja, das ist einfach ein schönes Auto.
Ja.
Tourerwagen M bin ich auch nochmal gefahren am Nürburgring mit dem Ding. Das macht schon Spaß, ja.
Mhm. Wie war es bei Walti im Team?
Ja, wunderbar.
Schwärmt immer jeder so von.
Ja, das war auch schön. Ja. Gut, ich kannte ja die Schrauber, den Großteil kannte ich ja aus Freiburg.
Ja.
Ob Ignaz, ob Vogel, egal wie sie heißen. Die kannte ich ja alle, wo der geschraubt hat. Und der Schorsch und wie die alle hießen, das. Nee, das war. Man war ja eine Clique, wo sich kannte über viele Jahre schon. Ne? Mhm. Ja, und 84, war das 84, letztes Rennen? Habe ich ja dann das Auto suche ich übrigens für unser Jubiläum nächstes Jahr. Das war ja der Sauber. Mhm. Der Sauber kommt mit Cosmos Motor. Mhm. Sauber C, weiß nicht wie, C. Also Sauber. Und da gab es ja nur 2 Stück. Einer hat den Sauber selber gehabt. Später kann sein, dass er mit dem fuhr auch mal der Brun und auch der Sucher. Und dieses Auto ging ja über von GS zum Brun. Das Auto war das. Mhm. Und ich habe das einmal bekommen zum Schauensland hochfahren. War damit in Hockheim, ein paar Runden. Aber das Auto war natürlich von der Übersetzung her kein Auto, was du Rekord fahren kannst. Weil ich bin, glaube ich, nur im dritten Gang gekommen, am Holzschlag. Und das war's dann, weil alles andere war lange übersetzt. Das, ja, das war schwierig. Start war auch schwierig, weil ein ganz langer erster Gang von der Rundstrecke drin war. Aber das Auto zu fahren ist natürlich ein Hammer. Weil bei 9.000, 10.000 Umdrehungen, dann vibriert es in der Kiste. Das ist der Hammer. Das war mega. Das war der absolute Knaller. Und schönes Auto. Und es soll scheinbar noch ein Auto geben in der Schweiz. Und da werde ich jetzt mal die Augen offen halten. Wenn wir das als Ausstellungsstück bekommen könnte, wäre das toll. Einer ist zerstört worden, das weiß ich, denn der gibt es nicht mehr. Also es gibt nur noch ein Auto. Es wurden ja auch nur zwei gebaut.
Ja. Wo bist du den 935 von DP gefahren?
In der Langstrecke. Das war das Destre-Auto, ein RSR mit der Langschnauze.
Ja.
Da sind wir ein Jahr lang Nürburgring, Langstrecke gefahren. Einmal Zweiter im Gesamt mit dem Ding.
Ach, wie auch das cool. Auto, ne?
Das Auto, das war unglaublich. Das hat ja einiges erlebt an Unfällen, immer wieder aufgebaut, immer wieder gerichtet. Und der Wolfgang war auch ein Rennverrückter, wie wir alle sind. Und wunderbar hat das Auto immer wieder vorbereitet. Und es war dann ein bisschen, manchmal in der Lenkung ein bisschen schwerer, weil du musstest dann die Sturzwerte wieder verändern, dass das etwas veränderte Fahrwerk wieder angepasst war. Also es war eine herrliche Geschichte. Aber irgendwie bin ich gefahren und es ging und es hat Spaß gemacht.
Bevor wir jetzt zur Langstrecke kommen, bist du zwischendurch nochmal Porsche Carrera Cup gefahren.
Ja, das war wie so viele Dinge bei mir in meiner Karriere, habe ich immer wieder mal so einen Abstecher gemacht.
Ja.
Und durch ein Team, was bei uns in der Nähe Freiburgs ist, kam ich zu diesem, und der hat im Porsche Carrera Cup unterwegs war, kam es dann, gab es das Lara Flugplatzrennen. Und im ersten Jahr bin ich dort mit einem BMW M3 gefahren. Und der das Auto eingesetzt hat, hat mit mir ein paar Rennen am Nürburgring in der Langstrecke bestritten. Das war ein tolles DTM-Auto, ehemaliges. Und dann sage ich zu ihm, du, lass uns doch mal einen Flugplatz fahren. Ja, dann haben wir das alles gemacht. Sponsor und so, konnte ich das alles auf die Beine stellen. Und dann bin ich gefahren und habe im Rennen Pech. Mir geht eine Kerze zu vor dem Start. Und ich starte als Zehnter, muss also von hinten durchs Feld fahren und war aber dann nach dem Rennen knapp hinter dem ersten Zweiter. Habe alle überholt und es war mega. Und das Team, was gewonnen hat, mit dem Team bin ich dann ein Jahr später im Porsche Cup gefahren.
Okay.
Und bin zum ersten Mal Porsche Cup gefahren und war dann, glaube ich, Siebter. Und das fand ich damals ein tolles Ergebnis für das, dass ich
wenn man das Fahrerfeld sieht,
mit dem Auto ja auch, der war für mich damals, vergiss ich nie, ABS bin ich zum ersten Mal gefahren. Das klingt ja blöd, heute ist das Normalität. Ja. Aber da bin ich zum ersten Mal ABS gefahren, das heißt, voll in die Eisen treten und es blockiert nichts. Mhm. Und das war ja ungewohnt. Ich musste ja dosieren, damit kein Rädle steht oder wenn du spät dran bist. Und das war, oh ja, war toll, war mal Siebter und auch dort habe ich es kapiert, bald mit die Cup-Geschichten sind halt so. Du brauchst immer Top-Material. Das geht los bei der Bremsscheibe. Das geht los. Mir hat man das Auto gegeben zum Testen mit abgelutscht. Also das heißt, verbrauchte Bremsscheibe, gebrauchte Reife. Und dann bin ich gefahren und habe gedacht, na gut, so besonders ist das jetzt auch nicht. Und dann war das alles neu im ersten Training. Boah, das war ein ganz anderes Auto. Das war plötzlich Sahne. Das ging alles. Das hat funktioniert, es hat reagiert und hat richtig Spaß gemacht. Also, ja, und natürlich, du musst dich auch da reingrufen, weil im Cup wird anders Auto gefahren. Und gerade dieses ABS damals, das Thema, das war schon ein Thema, das ist keine Frage.
Und ich meine, da waren ja geile Fahrer, ne? Also, ich
glaube, ja, total.
In deiner Saison Harald Groß oder so.
Alle sind auch da in der
sein. Ich glaub,
ja.
Auch Olaf Mantel.
Alle, die waren da, alle mit.
Der gestoßen,
ne? Ja, natürlich, klar. Nee, die waren schon. Das waren auch die Chefs, ne? Das ist klar. Ja. Das ist keine Frage. Siehst du? Weil die halt auch mit dem Material viel unterwegs sind. Ne? Mhm. Und die Übung ist letzten Endes auch das Thema, was es dann ausmacht. Ne? Die Einheit mit dem Auto zu werden. Ne? Und für das, ja, dass ich da immer so, dass das war ein Abstecher. Und das fand ich, fand's gut. Mir hat das viel Spaß gemacht. Zum einen, und aber auch, dass die Leistung hier stimmt. Du willst ja von der Leistung her zufrieden sein, dass du weißt, okay, das passt.
So, und dann bist du irgendwann zur Nürburgring Langstrecke. Und das ist ja, also, was du da alles gefahren bist.
Ja, das Langstrecke, das war, ich meine, der Nürburgring war schon immer, ich meine, durch das, dass ich die zwei, ich bin ja, jetzt muss ich gerade überlegen, zwei oder drei, dreimal 1000 Kilometer gefahren. Auch mal mit dem Super V. Ich bin ja mal Super V gefahren. Das war auch so was. Das ist, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen zurück. Die Super V war ja auch so die, ich habe ja nichts ausgelassen, wollte mich ja nirgends davor drängen und irgendwo fahren, wo es keine Konkurrenz gibt, sondern immer da, wo die Musik spielt. Ja. Und dann haben wir, war das legendäre erste Rennen und es war Schnee, wie er oft um die Osterzeit am Nürburgring. Ja. Ich habe das ja in der Rennsportmeisterschaft auch erlebt, dass man Rennabbruch war und kein Rennen wegen Schnee. Aber auf der Betonschleife früher, die alte Betonschleife, haben sie gewartet bis zum Sonntag und haben noch Gsalze in der Nacht. Und wir haben alle gesagt, wenn Gsalze wird, fahren wir nicht. Das ist ja die Aluminiumchassis und das ist alles tödlich.
Ja.
Aber was haben wir gemacht? Wir sind gefahren. Und das war die Folge, dass auch immer irgendwann wieder mal ein Uniball-Gelenk abgebrochen ist, weil wir die Kohle nicht hatten, komplett alles auszuwechseln. Mhm. Die Profiteams, wo der Keke fuhr und so, die haben natürlich alles gewechselt. ATS war ja damals groß am Start, ne? Kotolinski war dabei und der Poldi vorher im anderen Team noch. Aber egal, dann sind wir zwei, drei Rennen gefahren und die Konkurrenzfähigkeit war einfach nicht da. Ich konnte da vorne nicht mitfahren, weil mir da, also ich schiebe es jetzt wirklich nicht gerne aufs Material, aber das war so. Und dann sind wir mit dem Auto ein paar Bergrennen gefahren und dann habe ich das Auto im Jörg wieder zurückgegeben und ich habe dann den Sportwagen. Ja, dann ging meine Sportwagen-Arie los. So, das war die Geschichte. Und jetzt geht's los mit Langstrecke.
Ja, wir müssen auf eine, das ist nämlich, glaube ich, auch noch die alte Zeit. Ja. Du hast ja einen sehr rampulierten Helm stehen. Der sieht aus, als hätte er ein bisschen was mitgemacht. Und du mit deinem Kopf da drin.
Ja, ja, das war das letzte Rennen, Sauerland-Bergpreis. Der Sauerland-Bergpreis war ja immer für uns Teufahrer die Hochburg, Warsteiner Brauerei, Warsteiner als Sponsor Obermoser. Mhm. Und da war immer das ganze Team mit allen Autos. Vom Formel V, über Formel 3, Formel 2 und. Und das war immer ein tolles Fest. Und ich bin ja dann das Jahr später mit dem neuen Sponsor, mit Klein, immer Klein, mit dem Teug fahren und hatte dann den Unfall. Und das ist ja einfach sicher eine ungeklärte Geschichte bis heute. Also ich sage jetzt einfach heute im Nachhinein dazu Blackout, weil ich bin losgefahren und erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, Vollgas. Und dann kam aber die Kurve. Und ich bin kerzegerade ausgefahren. Habe ungefähr so 7 Meter Leitplanke abgeräumt, bin unter der Leitplanke durch und habe den Kopf angeschlagen. Klar, dadurch war ich ja 2 Stunden bewusstlos und hatte aber ein riesen Glück. Und es ging dann 2 Meter runter und bin unter durch. Dann musste ich halt, ja, das war mein einziger schwerer Unfall, wo ich ins Krankenhaus musste. Und der Helm hat mir den Kopf gerettet.
Also der sieht wirklich aus, als wäre der bei hohem Tempo an der Leitplanke entlang geschoben.
Ja, ja, der ist oben zum Drittel gebrochen und das ist schon, ja, das war spektakulär und ja, war blöd.
Ja.
Das war vor allen Dingen, man hat ja manchmal vielleicht den falschen Ehrgeiz dahingehend, dass du sagst, ja, du bist das letzte Rennen, du bist überlegen, Meister, jetzt willst du dich dann plötzlich zurückziehen, dir ist schlecht, gehst nicht an den Start, das wollte man dann auch nicht. Da waren wir dann zu eitel im Prinzip, aber ich glaube, ich hätte gar nicht dürfen fahren, weil ich habe ein Bild vor dem Start, wo ich schon ganz blass im Auto sitze. Aber wenn so die Meisterschaftsstimmung da ist, dann wird es ein bisschen übertüncht, das Ganze. Und keiner denkt an sowas. Und deswegen kam es dann zu dem Crash, der war blöd. Und ja, das war Sauerland. Sauerland-Bergpreis war immer auch tolle Strecke, muss ich sagen.
Und den Lancia, wo ich auch gerade wieder ein Foto sehe, also das ist wirklich
also
gut, dass wir hier sitzen.
Ja.
Der Lancia auch für GS, bist du auch gefahren?
Ja, das ist eine ganz spezielle Nummer. Das ist ja das Haier-Auto,
ja.
Was mit Friedhof Salom,
ja.
Wo der Hans
das blaue Auto,
Meister geworden ist.
Genau.
Und das Auto stand ja auch beim Schneider. Da denke ich so für mich mit den Werten von dem Auto, Mensch, das wäre ideales Auto für die deutsche Bergmeisterschaft. Jetzt komme ich wieder auf den Berg zurück, weil einfach... Das war das Kostenpaket anders, ne? Wie in der Rennsportmeisterschaft. Und das Ding konnte man ja das Getriebe einzelne Gänge übersetzen. Das war hervorragend. Da dachte ich, das müsste sein. Pirelli hatte ich mit im Boot, weil der Kontakt ja zum Gerd England immer da war und der mir geholfen hat. Hatte ich mit im Boot und habe gesagt, so, Herr Schneider, ich würde den Landshare gerne fahren. Haben wir einen Vertrag gemacht miteinander? Damals war die Sponsor alle drauf und es geht los, erstes Bergrennen, Zotzerbach. Da fahre ich den Berg hoch und das Auto war ja Rundstrecke. Und der Turbo, der ging unter 3.000-4.000, ging gar nichts. Und bis das dann einmal der Turbo aufgebaut war, dann kam eine Rakete, aber dann kam der Einsatz und der Power ging los, aber da war schon die nächste Kurve da. Und da habe ich gesagt, mit dem Turbo kann ich keine Bergrennen fahren. Und dann war noch interessant an dem Wochenende, es regnete dann mal und dann war das im Regen ein anderer Schlupf, anderes Ansprechverhalten und so. Und dann habe ich gedacht, boah, und im Regen war ich dann richtig schnell. Was mir an und für sich, das war meine Vorstellung, weil ich geglaubt habe, mit dem Auto kann ich wirklich alles gewinnen. Und dann habe ich gesagt, Herr Schneider, ich brauche einen anderen Turbolader. Ja, ich habe wenig Zeit, lass uns treffen. Dann trafen wir uns beim Fußballspiel. Das ist für mich, das, was der Schneider immer spontan für mich gemacht hat, fand ich toll. Und er kam mir da entgegen mit dem ganzen Projekt irgendwo und da sagt er, Mario, Turbolader, ja. Dann gehen wir zwei auf ein Fußballspiel. Er war Vorstand beim Freiburger Fußballclub. Dann saßen neben ihm saßen Spielervermittler. Das war kein geringer als der Farian, Wolfgang Farian früher. Das liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück. Er in der Mitte und ich neben dran. Dem einen wollte er einen Spieler verkaufen und ich brauchte einen Turbolader. Dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Schneider, ich brauche einen anderen Turbolader. Ja, wie machen wir das? Ja, der Ignaz hat gesagt, das geht und dann können wir. Ja, okay, dann war wieder der Spieler neben dran. Und dann fängt er irgendwann auf dem Vertrag, den wir gemacht haben, an zu schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, Mario, das wird nichts. Wenn der jetzt da eine Notiz macht über den Spieler und du den Turbolader brauchst, dann habe ich irgendwo gemerkt, das Paket, das kriegst du nicht geschnürt. Und ich sagte, Herr Schneider, jetzt machen wir was anderes. Wir lassen den Turbolader, ihr setzt das Auto ein, ich gehe auf die Rundstrecke. Und dann bin ich mit dem Apparat, das ging, Gruppe 5 damals ging, in der Serie gefahren und war auch dann in Hockenheim beim Großen Preis von Deutschland und bin ein paar Rundstreckenrennen gefahren und das war's dann.
So, okay.
Es war natürlich nicht das, was ich wollte, aber gut, man musste ja dann irgendwo die Sponsorsumme entsprechend vernünftig einsetzen und das haben wir dann gemacht. Also okay, herrliche also, Geschichte, weil ja. Einfach die Person mit ihm.
Ich stelle mir diese Szene beim Fußballspiel so gut vor.
Ja, das war Wahnsinn, das war unglaublich. Der Unterrenner, 22 Kicker, du willst einen Turbolader und der andere will den Spieler vermitteln. Einmalig.
Schreibt auf deinem Vertrag, macht eine Notiz.
Ja, macht eine Notiz. Ach herrlich, das war wunderbar. Schön, war cool. Ja, so, aber der Lancia war natürlich ein Bombenauto. Das war, weißt du, wenn du dann in so Autos gesessen bist, das war auch Gruppe 5, wie die BMW, aber das war natürlich schon mega. Ne?
Ja, wenn man den sieht. Weil
das ist ja Coupé, das andere war ja Limousine. Deswegen hat er zack später auch den Capri gebaut. Ich bin ja übrigens mal mit Nizwitz und mit Lammers das 1000 Kilometer Rennen gefahren, mit dem Capri, Sachs. Aber das Auto ging dann kaputt. Da war dann leider Gottes, haben wir einen Turbolader-Schaden gehabt. Das war auch cool. Ne?
Das ist
und der Lammers, wenn ich den heute noch triff, wir sehen uns ja, wir sind ein Rennen gefahren miteinander und wieder mal auf der Rennstrecke und ich triff den vor 3 Jahren am Norrisring, ja, dann nimmt man sich in den Arm. Das finde ich was ganz Besonderes. Ja. Das ist, weil der ist ja auch, das ist ja eine Größe im Motorsport, der Jan, und das ist ja der Hammer. Also ein Lammers, ja, cool, einfach cool.
Aber auch der Lancia, das sind ja so kleine Röhrchen im Innenraum, oder?
Ah, ja.
Also das, und dann mit der Leistung. Also das ist total schon ein faszinierendes Auto. Hans Heyer hat ja mal einen ganz bösen Crash damit gehabt, ne? Am Norrisring.
Was für ein
Überschlag. Also
boah, mega. War ich in der Nähe gestanden.
Ja,
echt? Vergiss es nicht, das war mega.
Wo er sich noch den Hut hinten rausguckt,
Und
die Strecke gelaufen ist.
Und der Hans war ja groß für das Auto, ne?
Ja,
das ist ja ein kleines Auto gewesen. Aber allein die Form von dem Auto, das ist, was Spezielles.
Gab es mal ein Auto, was dir ein bisschen Angst gemacht hat? Von der Leistung her oder von der Leistungsentfaltung her?
Nee. Ich meine, also so ein Cosmos mit 550 PS, da spürt man schon deutlich was. Das ist schon cool. Hm. Das macht schon. Nee, aber Dampf macht man für sich nichts aus. Dampf habe ich gern.
Hat man nie genug.
Ja, genau. Ja, der Achter ging ja auch wie verrückt. Das ist ja bei dem Gewicht und bei der Leistung, wenn du in die auf der Gerade warst, das war schon ein Flugzeug. Ne? Da warst du dann schon froh, wenn du irgendwann mit der Rollbremse konntest. Weil das war schon. Das sind halt so Dinge, wo du dich dann wirklich dran gewöhnen musst. Aber gut. Ja. Und dann kam die
Da kam die Rundstrecke.
Da kam die Langstrecke. Die Langstrecke, ja, der Nürburgring.
Der Nürburgring, wie hast du den gelernt? Oder bist du da immer mal privat am Anfang gefahren? Oder?
Also kenne durch den Nürburgring seit so ab Mitte der 70er Jahre bin ich immer wieder mal am Nürburgring gewesen, weil ich früher mit irgendwelchen Clubkollegen eine Langstrecke gefahren bin, wo es noch nicht VLN hieß. Und da sind wir also mal so Zuverlässigkeitsfahrten gab es da. Sei es mit einem, also es war ganz in meiner Anfänge, Anfang der 70er Jahre, mit NSU, mit einem 202. Und so habe ich mir langsam, peu à peu, habe ich mir das angeeignet. Und dann ging ja das mit dem Superfahr los, mit der Nordschleife. Und da habe ich dann nochmal trainiert, speziell. Und irgendwann war der Nürburgring für mich. Da kenne ich jeden Meter, so wie am Schanzlerlau. Irgendwann war das drin und dann, ja, spätestens dann, wenn du bei den 1000 Kilometer rein, das ist ja keine Frage. Das, ja. Und dann bin ich auch Rennsportmannschaft gefahren, Langstrecke. Also mit dem Escort. Die haben mir ja in den Escort Turbo, haben die mir ja vom Granada, das darf man gar nicht sagen, aber es ist so gewesen, das ist die Tatsache. Normalerweise ist ein kleines Lederlenkrad, ne? Wie das in der Rennauto üblich ist, haben die mir vom Granada, haben die ja so Lenkräder eingebaut. Das war auch teilweise in der Capri so, das hat ja draußen gar keiner gewusst. Warum? Wegen der Lenkkräfte. Und wir saßen ja früher wie so ein gebissener Aff vor dem Lenkrad. Ne? Wir saßen ja ganz eng abgewickelt und immer die Hände bandagiert, weil das war ja wie ein LKW zu fahren.
Mit diesen breiten Reifen vorne.
Mit der breiten Reife, das war ganz andere Lenkkräfte. Ja. Und du musstest ja dann, boah, auf dem Ding, ja, das war Hammer. Und das war 38er Lenkradkranz statt 34. Aber das war, brauchtest du, dass du dich beim Lenken leichter getan hast. Und dann haben sie so einfach so Lenkräder eingebaut. Das war halt dann die Lösung. Die Scheinlösung für Servo. Oder wie man es nennen mag. Herrlich, das war schon speziell. Naja, und das zum Kennenlernen Nürburgring und so, ist ein Jahr zum anderen, dann war es dann irgendwann klar und dann ging es los.
Und du hast immer Teams gehabt, die Langstrecke, die dich eingesetzt haben als Fahrer, oder hast du auch mal eigene Autos gehabt?
Nein, immer Teams. Okay. Bin BMW-Fahrer, M3. Also M3. Mhm. Also das Team, wo ich am meisten gefahren bin, war für Rent2Drive. Das ist der David Ackermann, mit dem habe ich heute noch eine herrliche Freundschaft. Und mit der Diana, das ist wunderbar. Mit den M3s, E46, E30, dann bin ich mal für einen Bayer, das war auch so ein herrlicher Typ, der Wagenstädter hieß der. Da bin ich den 316, also das, was 316 war, den gab es dann mal als M. Das war ein kleiner, kurzer BMW, der Kompakt oder wie er hieß. Der war sehr schnell, war ein tolles Auto zum Fahren. Dann die M3 Coupé, da bin ich aber ein ganz tolles Auto gehabt vom Bonk. Dann später kam, das war wieder so ein Reiz, da kommt einer und sagt, du, ich habe den RS4 Kombi, wir fahren nächstes Jahr Langstrecke mit dem Auto.
Den Audi?
Den Audi. Ja. Und das war ja mit Turbo, war der so um die 500 PS, ja. Allrad. Vorne breiter wie hinten von der Spur und das Auto ging wie Hölle. Und da sind wir mit einem tollen Paket, Pirelli, Audi als Unterstützer. Italienischer Fahrer, deutscher Fahrer, meine Wenigkeit und der Beck, der die Fahrwerkskonstruktion gemacht hat, sind wir 1000 Kilometer reingefahren, war bis 2 Stunden vor Schluss das beste Privatteam. Da waren wir an vierter Stelle im Gesamt, zweiter in der Klasse. Und dann übernehme ich für die letzten 2 Stunden und komme bis Breitscheid und dann geht mir der Turbolader hoch. Das war natürlich unglaubliche Enttäuschung. Wir hatten nachts, und deswegen waren wir auch so gut unterwegs, in der Mediums, weil wir exklusiv Pirelli waren. Mhm. Und in der Nacht konnte man richtig Meter machen. Mit der Intermedium bei 5, 6 Grad Temperatur, wie das ja halt immer so am Nürburgring verrückt ist. Und dann sind wir richtig weit vorgefahren und wäre ein tolles Ergebnis gewesen. Und da merkst du, das gehört halt dem Motorsport leider auch dazu. Ne? Das Auf und Ab, das ist leider Gottes die Niederlage. Die tut weh, weil wir waren die Fans, wir haben alle von unserer Seite gehabt, dass wir da so geil unterwegs waren.
Und ich glaube, hinter dir auf dem Foto, was hier hängt, ist die Viper.
Ist ja Viper, ja.
Das war ja auch ein buntes Starterfeld damals. Ich meine, heute sind da natürlich auch noch eine Autovielfalt.
Ja.
Aber heute ist natürlich die Dichte so extrem, ne? Also die schnellen
Autos. Du wirst lachen. Ich bin dann zwischendrin nochmal, als das letzte Rennen 2011 bin ich ja auch wieder für Rent to Drive gefahren im E46, was ich auch als tolles Auto fand. Und es ist auch ein Auto mit 350 PS gewesen. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, Männer, sind wir nicht böse. Ich muss zu viel in den Rückspiegel schauen. Weil ja dann die ganze GTs kamen und alle mit Fahrhilfen da und so. Ja. Du bist am Limit, fährst rum, es ist ja kein Vorwurf, gar nichts, das ist die Entwicklung. Fährst rum, aber du musst laufend Platz machen und da habe ich keine Lust dazu. Ich will nicht nur nach hinten schauen. Also wenn ich Rennen fahre, gucke ich gerne nach vorne und nicht nach hinten. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt gut, das passt jetzt. Und aufs Alter hin wirst du natürlich auch nicht, man wird ja nicht schneller, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und, und von dem her war das dann irgendwo ein Zeitpunkt, wo es okay war. Und mit dem Team, das war alles super. Vorher bin ich noch ein Vantage gefahren, aus dem Martin. Okay. Also ich habe, das ist auch wieder so geil, weil halt verschiedene Autos immer unterm. Auch mal einen CLK bin ich auch gefahren, Mercedes.
Ja, von Carlson, oder?
Carlson.
Ja.
Ja, das ist alles so Sache, weil der andere ist aus Aachen, den ich kannte und dem gehörte das Auto. Mario, komm, Seat, der Cupra war auch so speziell. Nur das Auto, da bin ich viel zu wenig gefahren damit, weil die Übung gefehlt hat. Das war ein mega schnelles, geiles Auto, aber du musst es kennen. Und dann der Fronttriebler, ne? Das war auch wieder was anderes. Ne? Ja, cool. Also die BMW-Palette kreuzt komplett durch. Und von dem her, und dann habe ich ja nochmal den Blödsinn gemacht. Vor zwei Jahren bin ich nochmal das 1000-Kilometer-Rennen für historisch wollte ich fahren, mitfahren. Aber da kam er, das war so herrlich. Was mir da so persönlich für mich sehr gut gefallen hat, da waren mir der David Ackermann, der das alles in die Wege geleitet, für den ich ja gefahren bin früher. Dann der Besitzer von dem M3, ein E30 ist das gewesen. Mhm. Also die Autos, wo wir früher ja auch bewegt haben. Und dann war der Sohn eines Sponsors von ihm mit dabei. Und der Bo war 18, 19 Jahre alt und fährt deutsche Go-Kart-Meisterschaft. Das werde ich nicht vergessen, das hat mir so gefallen. Diese Alterskonstruktion und der gleiche unbekümmert in das Auto gesessen, ist seine Runde gefahren, war richtig schnell, war gut. Also es war einfach eine schöne Konstellation. Blöd war, dass halt nach zwei Runden schon der Unfall passiert ist. Das Rennen wäre ich gern zu Ende gefahren, aber gut. Und dann, das war der letzte Einsatz. Ja. Und die 11 Jahre, die 24 Stunden, ja, da war noch ein tolles Erlebnis dabei. Und zwar hat mich die Volvo-Mannschaft einmal angeheuert. Mit Müllner Motorsport, der ja heute dick im Geschäft ist mit Porsche, hat ja für Volvo die Einsätze gemacht. Und der Juppi Bermes ist ja der Mann, glaube ich, mit den meisten Klassensiegen am Nürburgring, wenn ich es weiß. Okay. Kannst du nicht genau sagen. Und zum Juppi habe ich per Zufall über einen anderen Bekannten heute auch wieder Kontakt, was ich sehr schön finde. Es ist toll, wenn man sich dann wieder sieht. Und da sind wir mit dem Volvo, mit der Limousine, 24 Stunden reingefahren.
Mit dem S60?
Mit dem S60. Das war auch cool. Da waren lauter, die waren alle fast gleich schnell. Und ja, das war toll. Und immer klasse Sieg gefahren nach 24 Stunden. Das war natürlich Bombe.
Na klar.
Ich glaube, 3x2 da im Gesamt und so. Also Nürburgring war schon immer was Schönes. Aber alles miterlebt an Wetter, was möglich ist.
Ja, wie immer.
Gefroren wie ein Hund. Ja. Und einmalig. Und auch schöne Tage gehabt, natürlich.
Du hast das 24-Stunden-Rennen auch gewonnen, ne?
Ja, mit dem Volvo.
Ja. Ja. Nee, nicht nur Klassensieg, auch insgesamt,
nein, oder? Gesamtsieg nie.
Ah, okay, nee, P2 war das.
P2 war das mit dem Porsche.
Im mit Gesamt. Dem 935?
Ja,
okay,
genau.
Okay, alles klar.
Mit dem war ich jetzt weiter. Genau.
Ich denke, haben bestimmt einige vor Augen. DP Motorsport und Buffalo,
ja, das,
oder?
Ja, das war
ist der Sponsor
war,
gewesen. Ja, ja, ja. Knallrotes Auto. Also
und ich hatte ja noch später meinen Sponsor mitgebracht, Peter Stahler. Das war auch schon eine tolle Geschichte. Da habe ich jeden Freitag Taxifahrt gemacht für Kunden vom Sponsor. Und am anderen Tag sind wir reingefahren. War cool.
Auch der Jägermeister M3 E30, der da zu sehen ist.
Ja, da hat leider Gottes das Team, muss ich sagen, nicht so funktioniert. Der hatte zwei Autos, aber das ist, wie manche einfach blöd sind. Und der hat mir dann, ich habe einen Bombenmotor gehabt, einen super Motor drin auf der Avus. Und dann ist der hingegangen, hat zum Norrisring, hat er den Motor ausgebaut mit fadenscheinigen Erklärungen und hat den beim anderen eingebaut, bei dem anderen Pilot. Und ich hatte eine Lusche mit dem Ergebnis, dass ich mich, da gab es dann sogar eine, da gab es mal am Nürburgring eine Zeit lang eine Quali. Und ich bin ja Nürburgring mehrfach gefahren mit allen möglichen Autos und konnte mich nicht qualifizieren. Und dann hat es schon ein bisschen Sturm gegeben im Team. Und dann kam 24 Stunden. Da bin ich gefahren mit Schmickler und mit Poldi. Weil okay. Der Poldi ist auch Jägermeister, orientiert im Ecke und so. Und dann geht uns nach 10 Stunden der Motor kaputt. Das war das Rennen. Da bin ich im Karussell. Okay. Und ja. Ach ja, und dann habe ich da noch was Interessantes. Da kriegst du noch eine Autogrammkarte mit. Du siehst das Minolta-Auto.
Ja.
Der Minolta bin ich einmal gefahren beim letzten Rennen in der Rennsportmeisterschaft am Nürburgring. Das war der Ertl hat das Auto gebaut. Ne? Das ist der Lotus Europa. Der hat aus dem Lotus Europa die Silhouette genommen. Das ist das, was man jetzt sieht. Und drunter war ein Chassis vom Toy, so wie ich ihn bewegt habe. Mhm. Und ein Motor vom Zackspit. Turbo, 1,4 Liter Turbo, 400 PS, 450 PS, je nach Ladedruck. Und mit dem Ding bin ich am... Und der Escort hinter dran ist meiner, weil da haben wir Folgendes gemacht. Das war so abgesprochen mit dem Team. Das Auto war ja das, was mir nicht so lief, wie ich mir es vorgestellt habe. Und dann ist der Wolf mit dem Auto gefahren und sollte zeigen, geht's oder geht's nicht. Und ich bin das Erdl-Auto gefahren, den Lotus Europa. Und bin aber auch nach 10 Runden, war irgendwas kaputt. Dann bin ich noch Sauerland Bergpreis gefahren mit dem Ding. Und irgendwann nach vielen Jahren später ist auf der Retro ruft mich der Lotus-Händler an hier aus unserer Gegend und sagt, Mario, der Lotus Europa haben wir ausfindig gemacht, mit dem du gefahren bist. Komm zur Autogrammstunde. Das Auto, das hat ein Privatanner gekauft und hat es noch so, wie es da auf dem Bild ist.
Ja, krass.
Das ist schon krass, ja. Das ist cool. Das gibt es ja nur einmal.
Ja, ja, genau.
Ja, ja. Das war natürlich ganz schwer zu fahren, das Auto. Kurzer Radstand, Power ohne Ende und Gewicht auch niedrig. Und war halt nicht, der war nicht auskonstruiert. Mhm. Aber der Erdl hat ja noch einmal irgendwie so ein Versuchsauto gebaut. Aber war schön. Ja, genau. Was auch eine schöne Geschichte war, ist der Linda BMW. Ja. Mit Gruppe 2. Das war Nürburgring. Nein, Hockheim ist das. Ja. Und da bin ich auch Berg und alles Mögliche gefahren. Aber tolles Auto. Wenn es nur Gruppe 2 war, mit aber das waren ja leichte Autos, schön zu fahrende Autos. Mhm. Cool. Nee, das, was mir erleben durfte, war schon mega. Mhm. Das kann man nicht anders sagen. Das war, ja.
Gab es Fahrer, mit denen du mal lustige Sachen erlebt hast, so neben der Strecke? Nee. Über die man reden kann?
Über die man reden kann. Hey Mensch, viel Blödsinn gemacht, das ist keine Frage. Das ist in Hotels diverse Schränke verschoben und ja, und dann haben wir einmal beim Bergrennen, der Rolf Göring ist ja hier auch aus meiner Gegend. Mhm. Und der Rolf ist ja spezialisiert gewesen. Der war auch mal Europa-Bergmannschaft gefahren und hat sich gewonnen. Und der Rolf hat einen M1 gehabt, mit dem ich dann auch mal, mit ihm zusammen bin ich mal auch in England gefahren, in Silverstone, die GT-Geschichte. Aber das war auch so eine Sache, da gab es eine GT-Serie neben den Gruppe C-Autos. Da war Magen WM mit Gruppe C, 956 und so. Und wir sind mit der GT gefahren. Jetzt hast du so einen M1, der geht ja auch schnell. Ja. Und plötzlich guckst du in den Spiegel und siehst den hinter dem Porsche. Und dann guckst du noch ein zweites Mal, aber dann ist er schon neben dir. Weil das, dann habe ich gesagt, Rolf, Gruppe 4, GT-Mannschaft ist zwar schön und recht, aber ich finde, das reicht jetzt heute. Weil ich habe immer noch auch wieder in den Spiegel schauen müssen und die Gruppe 4 kam von hinten. Und das ist schwierig. Also wir sind dann die Gruppe 4 Geschichte gefahren, wir sind auch am Nürburgring gewesen und dann war mal ein Bergrennen und da haben wir ihm, um das wegen der Frage, was haben wir gemacht, dann haben wir ihm, stand er in der Wartezeit neben einem Holzstapel und das ganze Holz, was dort stand, haben wir ihm ins Auto. Und dann kam er zum Runterrollen und sieht halt, dass das Auto komplett gefüllt ist mit Holz. Dann hat er sich, ja, war natürlich ein bisschen überrascht. Um das vorsichtig zu sagen. Aber was auch so ein bleibendes Erlebnis ist, wir waren in Monaco und der Alpine lief nicht richtig und mussten, dann sagt der von der, wo das macht, mit dem Laptop Elektronik überprüft, du, wir müssen auf die Autobahn. Dann sind wir am LKW die Kennzeichen abgeschraubt, ans Rennauto dran und sind durch Monaco gefahren, Richtung Menton. Und dann haben wir das gemacht, was wir machen mussten. Versucht, Auto einzustellen, Elektronik herzustellen, bum, 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 rauf, runter, bis er lief. Und dann sind wir wieder zurückgefahren.
Was man so macht.
Auf der Straße. Das kannst du dir ja nicht vorstellen, dass du mit dem Rennauto durch Monaco fahrst am Abend und auf der Autobahn gehst. Das kann man sich alles nicht so richtig vorstellen. Aber das geht dort, ne? Oder in Italien, Sizilien gab es einen Bergrenner. Achtung, hier trainieren Rennfahrer. Jetzt sind die Sizilianer da unten. Das ist halt so. Bei Italien muss man das akzeptieren. Schilder aufgestellt und die Einheimischen sind mit ihren Rennautos die ganze Woche vorher den Berg hochgefahren. Das wäre bei uns ein bisschen Gefängnis.
Ja.
Und die Rückführung von diesem Berg, die war lebensgefährlich, weil wir sind durch ein Tunnel gefahren, über Kilometer ohne Licht. So, und das Einzige, was für uns möglich war, war Geräusch. Wenn ein Auto kam, haben wir Gas gegeben, bam, 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 dass die mehr Auto ist was. Und also es war schon speziell. Und dann war noch was halt. Es war die Vorschrift elektronische Zeitnahme. Das haben sie dahingehend erfüllt, dass sie dir am Morgen gesagt haben, um 12 Uhr startest du. Und wenn du um 12 Uhr nicht da warst, war es dein Problem.
Ja.
Weil die Uhr lief ab 12. Und wenn du oben ankamst, war oben eine Lichtschranke. Und das war deine Fahrzeit. Das ist so typisch. Das war so typisch halt. Und ja, dass du da nicht gewonnen hast, war auch klar. Weil die ganzen Italiener waren vor dir. Das ist halt auch so gewesen. Herrlich.
Konntet ihr mal irgendwann zurückbescheißen mit irgendwas?
Nein, nein, leider nicht. Nee. Ja gut, ich habe nur den Mauro, weil der Mauro war ja ein toller Bergfahrer. Das war Mauro Nesti, mehrfacher Europameister. Und der hat natürlich bei mich an den ganzen italienischen Berge, war ich hinter ihm. Aber Schanzland und Le Rocher, da war er dann fällig. Weil das war dann mein Sohn. Ja, Mario, Piano, Cian Piano, Mauro, nichts Piano, jetzt gibt es Gas. Und, ja, er hat es immer wieder probiert, aber er ist ein toller Autofahrer gewesen, muss ich ganz klar sagen. Und es war für mich auch, ja, das war schon was, denn Nesti zu schlagen war nichts Normales.
Ja, klar.
Das war schon speziell.
Hier gibt es auch einige Fotos von Spa-Francorchamps. Wie findest du die Strecke?
Ja, Spa ist ja, das bin ich ja mit dem Knoche-Escort schon auch in den 70er Jahren 24 Stunden gefahren.
Ja.
Später Tourwagen Europameisterschaft mit dem Alpha von Luigi. Mhm. Das war ein belgischer Tuner. Und auf dem Auto saß ein geiler Pilot. Das war ein Belgier, der hieß Kramer und Francia, Giorgio Francia. Und mit denen bin ich die Tourwagen eben gefahren. Und ja, das Spa ist der Hammer. Das ist ein absolutes. Unglaublich scharfe Strecke. Das kommt gleich nach dem Nürburgring. Mhm. Oder wie auch immer. Gut, Nürburgring ist selektiver und Spar. Muss ein gutes, schnelles, liegendes Auto haben. Weil Spar ist schon eine Herausforderung. Keine Frage. Da habe ich auch schon mal ein paar Jahre Fahrlehrgänge gemacht für Porsche. Da waren wir auch in Spar. Nee, Spar ist Bombe. Muss ich sagen. Da bin ich mit allem, auch mit diversen Autos unterwegs gewesen. Verrückt. Cool. Also, natürlich, man redet immer nur von dieser Eau Rouge, aber die Eau Rouge ist nicht die einzige Kurve in Spa. Da gibt es hinter die bergab links oder die Blanchiment, die sind für mich viel spezieller, weil, und wenn du halt Fernsehen schaust und siehst, dass die da überall voll durchfahren, dann denkst du, ja, was ist denn los?
Ja.
Aber das sieht man halt auch, was die Autos können.
Ja, wie abgeschossen, ja.
Ja, die zucken gar nicht. Das ist unfassbar. Nee, und das ist nur das, du musst halt verarbeiten und die sind ja das alle gewöhnt mit den Autos und was die heute GT können, das ist schon toll. Und die Traktion, also ich muss ja ehrlich sagen, mich würde schon nochmal so ein Auto mit Traktion wird mich schon nochmal reizen.
Ja, das glaube ich.
Weil das ist halt schon noch einmal, wenn du früher an der Pflanzgarde bist oder Richtung Fuchsröhre, da musste ich dir, okay, jetzt war er leicht, jetzt Flugplatz, jetzt kommt er, dann setzt er sich wieder und dann geht es weiter. Und je besser das war, und fällt, bam, puff, tag, puff, fertig. Du musst nur die Eier in der Hose haben, um drauf zu bleiben und der Rest funktioniert.
Also Ground-Effekt-Auto bist du, das war der vielleicht, oder?
Das
war zumindest der Anfang, war so ein bisschen.
Der Anfang,
ja.
Der Anfang, das war der Anfang, genau. Ja, das war da, kann man sagen, ja. Weil du, also ein M1, das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad ein ganz tolles Auto.
Ja.
Aber das Heck, wenn das sich mal anfängt zu bewegen, dann musst du ganz flott sein, dass das alles wieder eingefangen bekommst und das Ding dann dorthin bringst, wo es, er dreht sich dann sehr schnell. Mit dem Ding war ich, mit diesem Auto, das war auf dem Obermarsch, da bin ich Hockenheim gefahren und bin auch ein Horisring gefahren, da war ich richtig gut. Und dann habe ich mal ein Auto gehabt am Berg, das war das externe Auto von der GT-Meisterschaft. In Deutschland gab es so eine Gruppe 4 GT-Meisterschaft mal. Casani hat dann eingesetzt, aber das Auto hat im Hans gehört. Und da hat er gewusst, ich fahre in Turkheim Brasipi. Ist ja auch gerade bei uns hier bei Colmar. Wunderschöner Berg, auch sauschnell. Und da sagt er, du Mario, ich habe gehört, du fahrst mein Auto. Und dann sage ich, Hans, wieso deins? Ja, der M1 gehört auch mir. Da sage ich, aha, okay. Versicherst du noch bitte? Ja, das ist ja klar, machen wir noch. Dann musste ich irgendwie so knall und fall. Der Schneider hat mir das Auto halt gegeben zum Fahren.
Ja.
Aber er musste halt auch versichert sein, weil wenn ich den irgendwo durchgehe. Ja. Und dann war es Training und da war ich schneller wie alle, wie alle Sportwagen mit dem M1. Und dann vor mir waren die französischen Formel 2-Piloten, die ja alle extrem schnell waren früher. Die waren schon brutal unterwegs. Und dann war das ein tolles Trainingsergebnis. Und am Sonntag habe ich aber dann leicht am Felsen mit der Felge touchiert. War eine BBS-Felge, die ist dann umgekippt, knickt und ist die Luft raus und dann war es vorbei. Leider. Sonst hätte ich ein tolles Ergebnis müssen. Und dieses Auto war aber auch wieder anders wie die anderen. Das war offensichtlich eine Spezialkarosse vom Sauber und es ist nicht alles gleich. Das ist das Interessante in dem Thema. Und du musst halt das Glück haben, dann irgendwann am richtigen Material zu sein. Ja, genau. Das ist der Knackpunkt.
Ja. Ich glaube, der Nachteil, wenn man das so hört als, sagen wir mal, Privatfahrer, ist immer, also wenn ich jetzt Hans Heyer als Beispiel, den du auch ein paar Mal getroffen hast und dem du begegnet bist, der hat natürlich immer wieder an seinem Auto weiterentwickelt. Bei Zugspeed war der da ständig auf Testfahrt und sowas. Das ist ja das, was dir eigentlich immer fehlt. Ne?
Ja,
also natürlich. Genau das, was du wie so ein roter Faden eigentlich, du,
ja.
Die haben das Auto hingestellt an die Strecke und gesagt, so, jetzt fährst du mal.
Ja, der Hans hat ja alles probiert. Der hat ja praktisch das Auto mitentwickelt. Ne?
Ja, klar.
Also bei der Konstellation, auch bei dem Escort.
Ja.
Ich meine, der Escort hätte mir sollen auf Goodyear lassen. Weil der Reifen, mit diesem Reifen ist er gebaut worden.
Perfekt, ja.
Das war mein erstes Rennen am Nürburgring. Da bin ich noch mit Goodyear gefahren. Da steht zwar schon Pirelli drauf, aber sind Goodyear-Reifen.
Ah, okay.
Ja?
Ein halben Meter rauffahren.
Feuer. Das Auto war okay. Nur halt in der Kombination mit der Reifen nicht. Und das war auch nicht zu regulieren über Sturz oder Einstellungswert oder was auch immer. Schade, aber gut, war also.
Ja. Erich Zarkowski, bist du dem mal begegnet?
Ja.
Logischerweise mit deinen Autos.
Ja, ne? Ja. Erich Zarkowski kenne ich seit 73, wo ich den Escort Wincam.
Genau, also hat er dann noch den Service gemacht bei Zugspeed oder haben die noch?
Wenn was war, dann? Kam das Auto zum Zack zum und er hat mir es gemacht. Und ich
jetzt.
Und der Erich Zarkowski habe ich immer wieder mal getroffen, in der Vergangenheit, ist ja schon lange her, am Nürburgring. Da hat er als mal gesagt zu mir, Mario, hast du noch einen Escort? Da sage ich, nein, ich habe keinen. Du hast auch keinen? Nee, ich habe auch keinen. Ja, schade, dass man nicht weiß, wo das hinkommt, das wäre halt auch. Aber gut, das ist ja, du brauchst schon dann jemand vom Kaliber Mücke, der sowas schrauben kann.
Ja, klar.
Ich meine, jetzt gibt es ja scheinbar einer beim Zack, der hat sich da wieder ein, der macht wieder die Capris. Aber okay. Ja.
Klingt nach einer tollen Zeit.
Es war eine wunderbare Zeit,
ich finde das beeindruckend, was du alles gefahren hast, dafür, dass du nebenbei eigentlich noch einen Hauptberuf hattest. Gibt es ein Auto, an das du dich am liebsten erinnerst? Also war es das mit dem größten Erfolg? Oder was du am liebsten gefahren hast? Oder was du am hübschesten fahrst?
Mein Sportwagen, der Toy, der Sicherheit.
Ja,
da habe ich letztendlich das Glück gehabt, dass ich das Modellauto von Le Mans kriege. Und mein Siegerauto habe ich auch noch. Also der Toy war sicherlich ein Thema. Dann M3 war auch ein super Auto. M3, M1, das waren die Spitzenautos. Gut, der Escort habe ich vielleicht deswegen nicht so. Den habe ich auch schon gemocht, aber er lief halt nicht so, wie es jetzt sein soll. Mhm. Deswegen sind da Abstriche zu machen. Alles, was Porsche heißt, ist sicherlich auch geil. Keine Frage. Die M3-Zeit, alles in seiner Relation. M3, der E46 am Nürburgring. Das ist ein Granateauto. Das ist einfach Spaß. Das ist die Herausforderung schlechthin. Ne? Ja. Der Turbo, die Limousine, also als Kombi, das war, das Ding ging wie verrückt, das hat auch richtig Freude gemacht. Ne? Das war, und der Gruppe 5, vom Fahrer, von der Fahrdynamik her, war der Gruppe 5, boah, ganz weit vorne.
Hat ja auch nichts mehr mit dem Serienauto gemeinsam. Ne?
Also ja, gar nichts.
Der Gitterrahmen, wo du ein bisschen die Silhouette drüber.
Nein, nichts, gar nichts. Die Bremspunkte, die Leichtigkeit, die Fahrdynamik von dem Auto, der ist ja viel leichter und angenehmer und schöner zu fahren wie der M1. Der M1 ist schon ein kompliziert, kompaktes Auto. Ne? Mhm. Aber der Gruppe 5 war auch absoluter Favorit, keine Frage. Ich meine, ich habe jetzt auch mal so drüber nach, da kriege ich letztens von jemand einen Film, YouTube, wo ein Italiener in Le Rangier fährt und dann die Geschwindigkeit dabei. An einer Stelle ist der mit 230 ungefähr, ist der unterwegs auf einer aber topfgeteerten Straße. Da sind wir früher, wenn ich dort, ich habe mit dem Teuter da einen Gesamtsieg gefahren, weiß ich noch wie heute, war ich knapp auf 200 übersetzt, ausgedreht an dieser Stelle. Da fahrt er jetzt heute 30 mehr, aber bei mir war die Straße um ein Drittel schmäler und links und rechts waren Bäume. Also das ist ja dann, ja, das ist im Prinzip das Gleiche, alles nur ein Stück weiter und aufgrund der Gegebenheiten, Strecke etc. etc. anders machbar. Sonst wäre das, ging das ja nicht.
Ja, ne? klar.
Ja, und das sind so die Feinheiten. Nein, das ist das Bewundernswerte, was die Autos gekonnt haben oder und die Moderne heute können. Ich meine, wenn ich ja so ein Rallye-Auto sehe, würde ich am liebsten mal in so ein Rallye-Auto steigen.
Ja, das muss ja.
Wenn ich sehe, wie die da über das Zeugs fahren. Das geht ja nur, nicht weil das Abarts-Autofahrer sind, sondern weil das Auto das hergibt. Ja, das die können ja nur das machen, was das Auto macht.
Ja, klar.
Und abverlangen kannst. Und anders geht es ja gar nicht.
Also da darfst du nicht wie du damals bei der Köln-Ahrweiler beim ersten Krach am Unterboden vom Gas gehen.
Nein. Ja, du musst voll Gas geben. Und nicht aufhören mit Gas geben. Das ist der Wahnsinn. Aber es muss halt aber einer sagen. Herrlich, das war so eine Blamage. Aber du, es kam ja noch was Gutes dabei raus.
Ja, das stimmt. Ja. Kommen wir zu meiner letzten Frage.
Ja.
Letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du die verfahren? Wenn jeder nochmal 50 Liter Sprit hat. Und du darfst dir ein Auto aussuchen, was du willst. Kannst auch nochmal Formel 1 fahren.
Vielleicht, also. Okay, also wenn es, ja gut, für Formel 1 brauche ich vernünftige Straße dazu. Also was immer ein Thema ist und bleiben wird, ist der Nürburgring, klar, oder Spa.
In welchem Auto?
Eins von den neuen GT-Autos.
Okay.
Ein aktueller GT, das wäre so das mit, damit ich diese ganze Pedal-Geschichte, Traktionshilfen etc., Fahrhilfen, dass man die mal richtig spüren könnte, wie weit man da gehen kann, weil ich natürlich würde ich nie an die Grenze gehen können, wie das, was die Profis heute machen, die das Auto kennen und jeden Tag damit fahren. So ein Hypercar glaube ich jetzt eher nein, weil der ist mir zu, das ist mir alles zu eng innen drin. Mhm. Ich bewundere die ja, dass die in diesem Gefängnis in Anführungszeichen,
ja, das ist schon sehr eingebaut.
Das ist sehr eingebaut.
Ja.
Aber mir wäre ein GT, ein klassischer GT, das, was es in der Rennsportmeisterschaft heute akut läuft, so ein Auto, das wäre meins. Das würde ich gerne mal bewegen wollen.
Mario, vielen Dank.
Gerne.
Das war Mario Ketterer. Es ist im Podcast ja schon am Rande erwähnt worden, 1925 fand das erste Schauinsland Bergrennen statt und das heißt, nächstes Jahr feiert die Strecke 100. Jubiläum und ich weiß, dass dazu einiges im nächsten Sommer geplant ist und vor allem, dass auch Mario Ketterer dort auf jeden Fall vor Ort sein wird. Wenn es soweit ist, erfahrt ihr es bei mir und jetzt wünsche ich euch eine schöne Restwoche, vielleicht ja auch mit der aktuellen Folge Future Classics, meinem anderen Podcast, in dem wir dieses Mal über den VW Phaeton reden. Und dazu habe ich hier ja schon etwas mit Dr. Andreas Menke und Oliver Schmidt gemacht. Andreas Menke ist ja Phaeton-Sammler. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, wäre jetzt die passende Gelegenheit dazu. Wir hören uns hier auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, schöne Zeit und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.
Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.